S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen bei der Ausgabe 16 von S9Y Infocamp. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Matthias Mees. Hallo Matthias.
Fürchterlich erkältet heute, aber ich versuche durchzuhalten. Hallo Robert.
Ja, hallo. Und wir haben heute auch wieder einen Gast, nämlich das heutige Thema unserer Sendung ist Geld verdienen im Blog oder mit einem Blog. Unser Gast ist der Wladimir Simovic. Hallo Vlad.
Ja, guten Abend.
Schönen guten Abend. Der Wladimir wird auch kurz auch Vlad genannt oder auch Perun. Das musst du uns vielleicht dann später noch einmal erklären, wieso. Ja. Aber wir halten es wie bei jedem sozusagen neuen Gast. Magst du uns ein paar Sätze zu deiner Person und zu deinem Umfeld sagen?
Baujahr 73 bin ich, selbstständig bin ich nebenberuflich seit 2003, hauptberuflich seit 2004 und auch da Anfang 2004 arbeite ich schon mit WordPress, beschäftige mich mit WordPress und ist eigentlich so, wie soll ich sagen, Fundament meines Business, also das, was ich jetzt arbeite. Und nebenher arbeite ich natürlich auch noch als Blogger und Autor und versuche dann halt, sage ich mal, die ganzen Risiken und auch meine Einnahmen auf mehrere Standbeine zu verteilen.
Ich habe heute noch mal kurz durchgeschaut, dein quasi Web-Imperium. Bin, glaube ich, nicht einmal durch alle Seiten gekommen, die du da so anbietest im Web. Also da gibt es einiges von dir zu finden.
Ja, also ich bin sehr aktiv, macht mir eigentlich im Grunde genommen das meiste, was ich mache, auch wirklich Spaß. Und so mit den Jahren sammelt sich das einiges. Und nicht alles ist so, wie ich es gerne gehabt hätte. Das liegt eigentlich in der Hauptsache darin, dass der Tag 24 Stunden hat. Ich würde gerne bei einigen Projekten noch mehr Zeit investieren, aber mit drei Kindern ist das nicht so immer ganz zu schaffen. Da muss man halt einfach die Prioritäten setzen und ist halt so, die Familie geht vor. Die muss erstmal, sage ich mal, zeitlich befriedigt werden und alles dann muss dann natürlich hinten anstehen.
Wobei, ihr seid ja ein Familienunternehmen, ne?
Ja, wir sind ja ein Familienunternehmen. Leider ist es halt so naturgegeben, so dass meine Frau jetzt, dadurch, dass wir halt ein frisches Kind haben, ist ein paar Monate alt, ist die natürlich halt die Mutterrolle dann in Vordergrund und ist halt jetzt in der Elternzeit und momentan lastet das eigentlich so auf meinen Schultern. Aber sonst sind wir Familienunternehmen und versuchen, soweit es geht, uns die Arbeit auch zu teilen.
Wann fangen die Jungs an mit zu bloggen?
also sage ich mal so, viele Sachen sind denen eigentlich schon geläufig. Also man merkt schon, dass wir so die Eltern sind, dass ich so der Vater bin. Also auf jeden Fall, die Technik kommt schon raus. Sachen wie Google Browser und andere Sachen, also wie Web, das ist denen schon bekannt. Auch andere Sachen wie zum Beispiel, wer Gandalf und wer Bilbo und wer Frodo ist denen auch schon geläufig. Von daher passt's. Also ich glaube schon, dass sie, sobald die schreiben können, auch anfangen würden zu bloggen.
Ich würde sagen, das nehmen wir vielleicht gleich nochmal als Überschrift, was du uns vorher kurz gesagt hast, die Familie oder die Freunde gehen vor. Denk mal, das ist eine gute Überschrift bei einem Thema mit dem Thema, zum Thema Geld verdienen mit Blogs. Wobei auch eine Familie muss erhalten werden. Ihr habt vielleicht schon vorher gehört, dass das Stichwort WordPress ist gefallen, aber der Vlad ist sicherlich sozusagen einer der Erfahrenen mit dem Thema sozusagen Geld verdienen und warum nicht sozusagen sich jemanden holen, der hat mit einem anderen Blog, ist ja prinzipiell egal. Nach außen hin ist es den Menschen ja eh wurscht, ob es ein Serendipity oder WordPress oder sonstiges Blog. Darf ich das jetzt so sagen als Evangelist, Matthias? Glaube ich, darf ich schon sagen, oder?
Ich glaube, dass die wenigsten Leute das, also ich sehe es, ich könnte mir vorstellen, dass Vlad es auch sieht. Zumindest bei bestimmten Blogs sehe ich, dass es mit Serendipity betrieben, das ist mit WordPress betrieben.
Aber der Mehrheit ist es wahrscheinlich vollkommen egal.
Der Mehrheit ist es völlig wurscht. Eigentlich ist auch der Mehrheit im Grunde genommen auch ein Layout total wurscht. Hauptsache, man ist es leserlich. Die Inhalte können aufgenommen werden. Content, also Inhalt, ist eigentlich das Wichtigste. Ob jetzt Serendipity, Textpattern, WordPress, das ist eigentlich egal. Das ist eigentlich nur eher, sage ich mal, Bauchgefühl des Autors, der damit arbeitet bzw. arbeiten muss. Sonst würde ich sagen, so wie ich aus Erinnerung Serendipity habe, ich habe das letzte Mal da vor 3-4 Jahren damit gearbeitet, tut sich da eigentlich nichts.
Auch von vielleicht auch nochmal sagen, weil jetzt vielleicht ein paar Leute sagen, Perun, das kenne ich doch irgendwie. Du hast mal, also wir haben noch zwei Serendipity-Themes auf unserem Spartakus liegen, die sind von Blatt.
Ja, das war damals, ich habe ja halt, wie gesagt, also ich versuche immer mich mit anderen Systemen auch zu beschäftigen. Das ist halt alle paar Jubelmonate installiere ich mir Ubuntu, obwohl ich eigentlich mit Windows arbeite, seitdem ich, sage ich mal, computertechnisch volljährig bin. Und ich versuche dann auch immer wieder zwischendurch mal Serendipity zu testen und sowas. Unter anderem, weil ich auch Garvin gut kenne. Und damals hatte ich eine Zeit lang, weil ich für ein paar Wochen auch richtig aktiv in Serendipity, das ist aber schon 4, 5, 6 Jahre her. Und da gab es auch 2 Layouts, die halt dann mit rübergegangen sind. Aber das ist halt auch immer so, also das steht irgendwo in meinem Notizbuch, dass ich, sage ich mal, mich mehr da in dem Feld auch betätige, dass ich denn das eine oder andere Template dann rüberbringe und sowas. Aber das ist halt immer so zeitlich, muss man halt natürlich realistisch sein und mal schauen, im nächsten Leben.
Okay. Vielleicht gucken wir mal, der erste große Punkt, den wir im Skript haben, ist Geld verdienen ist relativ. Das ist was mir wichtig war, dass wir den Zahn gleich am Anfang ziehen.
Ja.
Mal so eine Einschätzung, vielleicht machen wir das einfach mal alle drei. Kann man dass es in den USA geht, wage ich, bezweifelt ja niemand, aber kann man in Deutschland, Österreich oder der Schweiz vom Bloggen leben? Was meint ihr?
Ja, okay, Robert, fang du an.
Ich überlege, also ich habe irgendwie erlebt, ob ich in Österreich so seine Leute kenne, die rein vom Bloggen leben.
Vielleicht müssen wir das gleich mal differenzieren. Es gibt natürlich Leute, die haben 5 Jahre selber gebloggt und sind dann meinetwegen von einem großen Verlag eingekauft worden als Corporate Blogger, jetzt meinetwegen für eine große Tageszeitung. Davon kann man natürlich leben.
Mhm. Aber sozusagen als eigenständiger sozusagen Blogger nur sozusagen seinen Blog zu verkaufen. Also die meisten Leute, die ich kenne, nutzen quasi das Blog rein quasi als Werbemaschine für sich selbst und ist quasi das Blog ein Teil ihres gesamten Verkaufsapparates, sage ich jetzt einmal, an Dingen, die sie halt dann anbieten, von Vorträgen über Seminare und sonstiges. Aber sozusagen, dass das Blog allein sozusagen für sich stehend genügend Geld einbringt, wüsste ich jetzt in Österreich ad hoc nicht, aber muss natürlich auch nicht jeden kennen und Zahlen werden auch ungern veröffentlicht von den Leuten. Man spricht ja nicht über Geld, also.
Also ich kann mir fällt ein Name ein in Deutschland, wo ich glaube, dass der es kann oder könnte. Das ist aber auch kein klassisches Bloggen, das ist Podcasten. Ich glaube, Tim Pritlove ist sehr nah dran.
Aber also in Deutschland gibt es schon ein paar Blogger, die ich auch direkt oder indirekt kenne, die sage ich mal, mehr oder weniger Ein-Mann-Unternehmen sind und die davon auch wirklich leben könnten. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher, das ist das der Peer Wandiger mit selbstständigem Netz.
Ja.
Der hat ordentliche Einnahmen. Ob das jetzt seine einzigen Einnahmen sind, das weiß ich nicht. Aber das, was er verdient, davon könnte er sich und seine Familie ernähren, soweit ich das grob im Überblick habe. Bei Kashi, also von Stadt Bremerhaven, wie viel er verdient, er veröffentlicht nichts. Aber ich würde mal sagen, er könnte es. Auf jeden Fall. Also die Besucherzahlen, Zugriffszahlen, die er hat, das würde dafür halt ausreichen.
Kashi ist ja auch so ein Fall, wenn ich das richtig erinnere, der übers Bloggen an einen Job gekommen ist.
Ne? Ja. Ja, aber das ist natürlich die Frage, was man unter Geld verdienen erstmal versteht. Blog, wie der Robert das schon gesagt hat, Blog als Reputationsmaschine. Damit habe ich jahrelang gut gefahren und das war eigentlich meine einzige Werbemaßnahme. Und damit kommst du eigentlich sehr gut an Aufträge. Und ich muss da immer so ein bisschen darüber schmunzeln, dass die Reputationsblogger, die sich dann lustig machen über Blogger, die dann von der Werbung leben, aber im Grunde genommen ist das, was die machen, auch Werbung. Werbung, auch wenn die jetzt natürlich keinen AdSense oder Amazon-Banner einbinden, aber die verkaufen sich auch. Und von daher fand ich diesen Vorwurf immer so ein bisschen, naja, ein bisschen zum Schmunzeln. Ob man von Geld Geld verdienen kann mit Blog, natürlich ist das nicht relativ. Die Werbeeinnahmen, die ich persönlich habe durch meine Blogs, würde ich jetzt alleine leben, könnte ich gut damit zurechtkommen. Eine fünfköpfige Familie damit zu ernähren, kann man nicht. Aber das war ja auch nie der Sinn meine Werbemaßnahmen, die ich durchführe, sondern halt einfach neben WordPress-Tätigkeit, also Umsetzung von Templates, Anpassung von WordPress-Installationen und so weiter, dass ich dann halt andere Standbeine habe, wenn mal eins wegbricht, dass man nicht komplett umfällt. Weil das hat mich ja schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht, so 2008 rum, als da so ein bisschen es kriselte in der Branche, dass da schon von einigen anderen Kollegen gehört habe, dass sie die Probleme hatten, dass auf einmal die Aufträge weggebrochen sind, dass die halt dann natürlich auf einmal direkt Miete nicht zahlen konnten und so weiter und so weiter. Und das ist halt immer so, auch wenn nicht viel kommt durch die Werbemaßnahmen, dass man die zumindest dann zur Seite tut.
Gerade da wieder Wilde.
Dass man das quasi ein bisschen zur Seite tut. So als Selbstständiger braucht man immer ein Fettpolster, weil es kann ja immer sein, das war ja bei mir mal zum Beispiel, ein Großkunde kündigt sich an, man reserviert die Zeit für ihn, arbeitet und dann ist er zahlungsunfähig. Dann hat man nicht nur das fehlende Geld, sondern muss auch noch zusätzlich die Anwälte bezahlen, um an das Geld ranzukommen. Und so verdoppelt sich mal ein Ausfall. Und wenn man da kein Polster hat, wie viele, sage ich mal, Leute sind, die dann mit zu günstigen Sätzen arbeiten, dann kommt man schneller, sage ich mal, in die roten Zahlen und dann ist es vorbei.
Eine Frage, die sich da bei mir auftaucht, ist dann, weil eben ich schon vorher erwähnt habe, dass du ja mehrere Blogs sozusagen am Laufen hast, ist sozusagen eine Mehrblog-Strategie jetzt etwas, was sozusagen sinnvoller ist, oder ist das nur eine von mehreren Möglichkeiten?
Wenn ich diese Frage beantwortet habe, würde ich sagen, ich habe den Stein des Weisen gefunden. Also es gibt,
sagen wir mal grundlegend, alles, was wir hier sagen, ist nur aus unserer eigenen Erfahrung heraus und wir übernehmen keine Haftung sozusagen für irgendwelche Leute, die jetzt da
selber zu Das ist ja vor allem diese Aussage, die du sagst, das kann man nur für deine Websites, das kann man nicht generalisieren, sondern nur für eigene Erfahrung in Anspruch nehmen. Das ist bei Blogs und Geld verdienen umso mehr, weil jede Seite ist unterschiedlich. Und jetzt habe ich die Frage gefragt.
Ja. Die Frage war sozusagen, ob eine Mehrblog-Strategie sozusagen Sinn hat oder mehr Sinn ergibt, weil Fragezeichen.
Das ist ja schon deswegen, also die Frage ist. Entschuldigung, ist ja schon deswegen sinnvoll eigentlich, weil du deine passiven Einkünfte, das ist ja das, was so Werbung und andere Geldeinkünfte aus Blogs sind, passive Einkünfte. Du musst nicht viel dafür tun, das läuft so mit und es gibt eine gewisse finanzielle Sicherheit.
Ja, aber es heißt, das eigentlich auch natürlich auch mehrere Kanäle zu bearbeiten. Ja, das ist natürlich der Aufwand natürlich dann heftiger.
Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Aber natürlich macht es Sinn, diese passiven Einkünfte auf mehrere Standbeine zu stellen, weil es dir mal eins wegbricht. Andererseits klaust du dir im Prinzip selbst Einnahmemöglichkeiten. Also es ist schwierig.
Die Sache ist nämlich die, da bin ich auch immer wieder alle paar Wochen am Überlegen. Einerseits sagt man immer, du sollst gucken, wenn du mehrere Blogs fährst, dass die natürlich klar, das hat den Vorteil, dass die spezialisierter sind, dass du Themenblogs machen kann und dadurch natürlich auch einfacher an Werbekunden kommst. Aber die Sache ist natürlich, wenn du alleine arbeitest oder auch nur zu zweit, ist ja klar, Tag hat ja nur 24 Stunden und du musst alle Weblogs pflegen und zwar regelmäßig. Du kannst jetzt nicht sagen, alle zwei Wochen mal einen Blogbeitrag, weil das kannst du dann vergessen. Das muss ja schon richtig beackert und bearbeitet werden. Und dann ist natürlich die Frage, die ich auch sehr häufig bei zwei Weblogs von mir habe, auf Peronet und webworktools.de, dass sie sich thematisch sehr oft überschneiden. Und dann fragt man sich immer häufiger, soll das da rein, dieser Artikel, oder passt der eher da rein? Und das ist halt so die Problematik, wenn du mehrere Blogs hast. Also mehrere Blogs, die wirklich thematisch hundertprozentig trennbar sind, wie zum Beispiel ein Finanzblog und ein Gesundheitsblog was weiß ich, ein Autoblog, das sind klar trennbare Themen. Aber wenn es jetzt geht um Thema IT oder Webdesign oder Webblog, da ist dann einfach schwer zu trennen, wenn es dann zu verwandt sind. Und da würde ich tendieren, dass man einfach, sage ich mal, einen Sammelblog macht. weil dann bist du zwar nicht spezialisiert, aber hast einfach die Zeit, dich mehr darum zu kümmern und auch längere Artikel zu schreiben und vor allem öfter. Bei Blogs merke ich einfach, wenn ich nicht täglich oder jeden zweiten Tag blogge, dann sinkt sehr schnell die Besucherzahl runter und du brauchst halt eine gewisse hohe Anzahl an Besuchern, damit sich
Was ich aus dem jetzt raus höre, was Vlad gerade gesagt hat, ist aber grundsätzlich monothematisches Blog ist, sagen wir mal, erfolgversprechender als irgendwie so ein bunter Gemischtwarenladen, der alles Mögliche behandelt? Oder was würdest du sagen?
Also meinst du jetzt mich? In der Regel würde ich schon sagen, monothematisch hört sich von der Theorie besser an. Nur wenn man sich zwei Beispiele anguckt, so von mit den erfolgreichen Blogs, die wir so kennen, das ist von Robert Barschic, Robert, ausgesprochen, viele sprechen das als Basic an, der hatte einen Mischblock, der hat ja über alles damals geschrieben, bis er das verkauft hat, was ihm unter die Finger kam.
Das war Basic Thinking.
Ja, genau, Basic Thinking. Und dann haben wir natürlich noch Kashi, der Blog zu allen Hardware-Software-Themen, also auch so ein buntes Gemisch und ist natürlich so sehr populär. Die Frage ist natürlich, die haben diese Zugriffszahlen erreicht, weil die halt so ein breites Spektrum haben. Würden sie jetzt die gleichen Zugriffszahlen haben, aber monothematisch schreiben zu speziellen Themen, dann wäre die Frage natürlich, ob sie damit halt, sage ich mal, finanziell erfolgreicher wären. Also prinzipiell sagt man ja dann immer, dass man sagt, nimm ein Thema, spezialisiere, fokussiere dich darauf. Aber wenn man sich, wie gesagt, die zwei Paradebeispiele anschaut von populären Blogs, und dann spricht das eine ganz andere Sprache. Aber da ist ja wieder die Frage, bedeutet populär auch gleichzeitig finanziell erfolgreich? Das weiß ich nicht, weil außer Robert und noch ein, zwei anderen publiziert natürlich keiner die Zahlen. Das ist natürlich irgendwie so in Kontinentaleuropa. Man redet nicht darüber, was man verdient. Ich finde das ein bisschen komisch. Ich habe am Anfang meine Zahlen veröffentlicht und habe dann ein, zwei paar böse E-Mails bekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann integriere ich mich hier wie die anderen hier und schreibe auch nicht so dann viel darüber. Weil ich dann gemerkt habe, die Leute wollen das auch teilweise auch nicht wissen.
Und warum die bösen E-Mails?
Ja, so nach dem Motto, hast du es nötig, so irgendwie so nach dem Motto Schwanzvergleich hier durchzuführen. Wobei es hier gar nicht darum ging, ich bin toll, meine Eier sind so dick, Entschuldigung, sondern einfach nur als Info weiterzugeben, damit vor allem war für auch wichtig, dass die Leute keine falsche Vorstellung haben, so nach dem Motto, ich installiere jetzt einen Blog, schreibe einmal die Woche und dann habe ich dann 100 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Also das ist dann natürlich, darf man sich da nicht täuschen lassen. Also darum ging es mir einfach.
Aber vielleicht ziehen wir tatsächlich mal den Durchschnittsbloggern unter den Hörern den Zahn und überlegen mal, was kann jemand, der einfach so vielleicht nicht unbedingt rein privat, also das sogenannte Tagebuch bloggen, aber der schon mit einer gewissen Publikumswirkung bloggt, vielleicht jetzt nicht in den 40, 50 bekanntesten deutschen Blogs ist, aber gewisse Zugriffszahlen hat. Was kann der realistisch betrachtet mit vertretbarem Aufwand mit seinem Blog reinholen? Kann das mehr sein als die Hostingkosten?
Ja, auf jeden Fall kann das mehr als die Hostingkosten sein. Die Frage ist natürlich, wenn du jetzt, nimm mal an, das ist ein Tech-Blogger. Der schreibt, sage ich mal, über IT-Themen, auch zum Beispiel, sage ich mal, moderne Hardware. Und der schreibt, sage ich mal, täglich 3-4 Stunden. Und dann eigentlich, sage ich mal, mit einem durchschnittlichen Einsatz und hat, sage ich mal, ein schönes Aufkommen an Besuchern, der könnte es damit wirklich schaffen, dass er, sage ich mal, in seiner Großstadt, in einer Großstadt wie zum Beispiel Köln, sich die Wohnung und die Grunderhaltungskosten dann finanziert.
Also so ungefähr in dem Bereich Minijob.
Ja, in Minijob. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass ich bin mit meinen Einnahmen von Peronet und das, was ich noch mit Webwork-Tools, so Kleinigkeiten dazu komme, ist das ja schon ein guter vierstelliger Betrag. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles brutto, dann muss man natürlich auch die Steuer davon zahlen und sowas. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass die Leute sehen eine Zahl und vergessen dabei, dass dann eigentlich davon was runterkommt.
Und ich war jetzt mal vielleicht mal gleich dazu. Wie viel Arbeitsaufwand ist es tatsächlich? Wie viel Zeit, falls du das sagen kannst, pro Tag, pro Woche oder in einem prozentualen Verhältnis, wie viel Zeit steckst du rein, in die Bloggerei oder ins mit Blogs Geld verdienen?
Also ich, ehrlich zu sein, ist es immer so schwer zu zählen, weil ich immer zwischendurch die Kleine wickle und füttere und was weiß ich was. Aber ich würde mal sagen, so täglich ist das schon 2 bis 2,5 Stunden. Und ich komme dann, wie gesagt, mit allen rum und dran, ist es ein 4-stelliger Betrag. Damit könnte ich, wie gesagt, wenn ich alleine wäre, könnte ich in Köln mir die Wohnung zahlen, die Nahrungsmittel und was weiß ich und könnte eigentlich recht gut davon leben.
Täglich 2,5 Stunden heißt doch Wochenende, oder?
Ja, ich rechne mal mit Wochenende dazu ein. Ja, also wie gesagt, dann im Schnitt so 2 bis 2,5 Stunden. Am Wochenende etwas weniger, weil die Kinder ja dann da sind, aber unter der Woche dann vielleicht sind das dann 3 Stunden pro Tag.
Aber das hat sich quasi jetzt in 7 Jahren quasi entwickelt. Also das war ja nicht von Anfang an, oder?
Nee, das, also wie ich eigentlich zur Werbung kam, ist mehr so, sage ich mal, die Jungfrau zum Kinde. Also ich hatte damals am Anfang des Jahrtausends, habe ich ja eine Herr-der-Ringe-Seite gestartet, faszinationtolkien.de. Und wollte dann natürlich dann auch die Bücher vorstellen und sowas und habe mir dann damals, so wie grün hinter, wie ich hinter den Ohren war, einfach die Cover abgebildet damals auf der Seite und habe mir nichts dabei gedacht, weil ich dachte, das ist Cover von Buch, das kann man ja kaufen und ich mache eigentlich auch Werbung für das Buch. Und da war ich, Gott sei Dank, damals waren noch diese Ringe noch sehr in, wo sich die halt die Forumsringe so, wo sich die Leute dann zusammengetroffen haben und damals war das so ein Webmaster-Ring, wo sich die Webmaster von diversen Herr der Ringe und Fantasy-Seiten zusammengetroffen haben. Und die haben mir das erzählt, nee, pass mal auf, Urheberrecht und so, du darfst nicht einfach so die Buchcover auf der Webseite einbinden. Und ich so, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Ich habe ja versucht, mit Kontakt mit den Verlagen aufzunehmen, aber die haben sich überhaupt nicht gemeldet. Und dann meinte jemand, melde dich doch einfach bei Amazon Partnerprogramm an, da kannst du bis zu 100 Buchcover auf der Webseite einbinden und da bist du auf der sicheren Seite. Und so kam ich damals auch zu Amazon Partnerprogramm. Und so nach und nach hat sich das einfach herauskristallisiert. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, als ich dann Peronet angefangen habe, mit Inhalten zu füllen, was immer mehr und mehr wurde, dann habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, das ist eine Zeit, die ich investiere, die mir auch Spaß macht. Und warum halt nicht einen oder anderen Banner da einbinden und zumindest, sage ich mal, die Hostingkosten zu decken und so weiter. Und dann wurde es mit der Zeit einfach mehr und mehr. Also es war nicht die Planung da, okay, jetzt machst du Werbung und davon lebst du und nach XY Jahren hast du so und so viel Einnahmen damit. Sondern hat sich einfach so mit der Zeit einfach ergeben.
Das heißt bei dir recht organisch. Aber es hieße wahrscheinlich auch bei anderen so, dass man nicht sozusagen einfach einen Blog aufsetzt, ein bisschen was dran arbeitet und dann schon die großen M ankassiert. Ich meine, das kann eh kaum jemand
aber so erwarten. Aber man kann sich das auch ein bisschen immer vorstellen, wie zum Beispiel, stell dir mal vor, du bist ein Angler, ne? Fängst mit Hobby an, bist Hobbyangler und irgendwann merkst du, bist gut. Und die Leute sagen, pass mal auf, tritt auf die bei den Turnieren verdien Geld damit. Und dann macht dir das Spaß, du verdienst viel Geld damit und irgendwann machst du so eine Anglerzeitung auf. Gibst viele Tipps und irgendwann mal merkst du, oh, ich verbringe ziemlich viel Zeit damit, komme aber nicht mehr so viel dazu zu trainieren, zu angeln und zu Turnieren zu gehen. Warum nicht in der Zeitung halt ein oder andere Anzeige einbinden, um das Ganze ein bisschen auszugleichen? Und ich meine, bei so einer Konstellation, das ist auch wiederum, was mich da ein bisschen wundert, würde keiner auf die Idee kommen und so, ey, du verkaufst deine Seele, warum bindest du da die Anzeigen an und so weiter. Also so kann man sich, denke ich mir, das auch so ein bisschen vorstellen. Das wächst dann mit der Zeit und das ist dann einfach da. Und ich weiß nicht, ob das einfach so funktionieren würde, wenn du von vornherein irgendetwas aufsetzt und das macht dir auch nicht mal dann Spaß und du sagst, ich will Geld damit verdienen. Also das muss irgendetwas sein, was dir Spaß macht.
Vielleicht eh bei dem Thema Partnerprogramme noch dazu, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Aber
ich glaube, die Reaktion auf solche Werbemaßnahmen hängt sehr davon ab, was das für Werbemaßnahmen sind. Da kommen wir gleich dazu, aber ich glaube zum Beispiel, dass es ein Riesenunterschied ist, heute, das war vielleicht vor 5 Jahren auch noch nicht so, aber ob du heute Flatter in deinem Blog eingebunden hast oder ein Amazon-Partnerprogramm ist, glaube ich, in der Rezeption der Besucher ein Riesenunterschied.
Ja, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Manche Werbeformen sind einfach akzeptiert, dann manche nicht.
Vielleicht gucken wir einfach mal, welche Formen es denn gibt und welche mehr oder weniger sinnvoll sind. Das ist übrigens das, worüber ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass wir Vlad als Gast für dieses Thema einladen konnten, weil Vlad dazu einen sensationellen Artikel hat, der das sozusagen einmal runterrappelt, was es für Werbeformen gibt und wie sinnvoll die sind. Insofern packen wir das mit in die Shownotes und müssen vielleicht gar nicht zu jeder einzelnen Werbeform groß ins Detail gehen. Ja. Was es gibt, haben wir hier aufgelistet. Was jeder kennt, sind Google Ads. Das sind also, ja, wie soll man es beschreiben? Textwerbung, die man in Seiten einbindet, würde ich sagen.
Das ist einfach eine dynamische, kontextsensitive Werbung. Das heißt, ihr kennt, in meisten Fällen funktioniert das auch gut. Erstens, auf welcher Webseite du dich befindest, im Kontext des Inhaltes wird dann die passende Werbung eingebunden. Und seit einigen Jahren macht Google auch so, das habe ich letztens gemerkt, ich habe nämlich einen Artikel über AB-Testing-Tools geschrieben, also einen Artikel über Tools, die diese AB-Tests machen, wo du dann auf deine Seite prüfen kannst, welche Änderungen eine Unterseite bessere Ergebnisse liefert. So, und jetzt egal, wo ich ankomme auf irgendeine Webseite, die Google AdSense einbindet, poppt da immer die Werbung mit Tools für AB-Tests auf. Das ist also, wie gesagt, da fährt Google zweigleisig und das wird dann bezahlt per Klick. Also wenn, sage ich mal, Besucher auf diese Werbung klickt, das sind mittlerweile auch nicht nur textbasierte Werbeformen, sondern auch Bilder und mittlerweile auch Videos, dann kriegt er halt der Webmaster dann den ein oder anderen, also der bekommt dann die Einnahmen davon. Und diese Werbemaßnahme, also jetzt auch nur kurz, lohnt sich eher, sage ich mal, für Websites, die so, ja, würde ich sagen, einen News-Charakter haben.
Ja. Aber ich glaube, das kann ja auch, also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich lande hin und wieder bei einer Website, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigt. Ja. Und da kommt halt öfters auch so Begriffe wie WordPress oder CMS und so weiter vor. Und dann gibt's oft also Google AdSense-Werbungen zu Seiten, die CMS-Systeme anbieten, die sicherlich nicht barrierefrei sozusagen sind. Ja. Also weil quasi halt die Stichworte sozusagen passen. Mhm. Kann man da eigentlich prinzipiell eigentlich einzelne Werbungen auch wegschalten?
Ja, du kannst, aber das ist nicht so sehr komfortabel. Du kannst ja bestimmte Anbieter dann wegschalten, wo du der Meinung bist, das passt nicht so ganz. Aber das ist eine sehr mühselige Arbeit. Also, wie gesagt, also das, wenn du jetzt eine Webseite hast, wo es dir nicht darum geht, die Kunden oder die Besucher lang zu binden, sondern wie gesagt ein News-Charakter, wo du halt einen Weblog hast, also wo du wirklich newsartigen, also so ein Staccato-mäßig Artikel veröffentlichst, dann ist ja Google AdSense also eine gute Sache. Und vor allem, wenn du, sag ich mal, jetzt nicht thematisch eng bist, sondern ein breites Spektrum hast, dann ist das auch interessant. Und hat aber natürlich den Nachteil, dass in den letzten Jahren, merke ich jetzt auf meinen Projekten, dass die Klickpreise doch ein bisschen weniger geworden sind. Da muss man nämlich auch aufpassen. Du hast ja nämlich Seiten beziehungsweise Themen wie zum Beispiel Finanzen oder Versicherungen und so weiter. Da hast du pro Klick dann schon über einen Euro bekommst du. Während du zum Beispiel jetzt, sage ich mal, bei WordPress-Themen oder so sind das dann sogar unter 10 Cent. Und dann, du musst dir natürlich auch vorstellen, dass wenn du eine sehr gute Klickrate hast, bist du bei unter 1%. Das heißt, von 100 Besucher klickt einer drauf.
Das heißt, da brauchst du schon einige tausend Klicks, um wirklich größer.
Ja, du brauchst auf jeden Fall Massen. Das ist Google Ads lohnt sich nur wirklich auf Seiten, die viele Besucher haben.
Also wobei, mir fasziniert, dass Leute klicken, weil ich glaube, ich habe erst einmal in meinem Leben auf eine Google Ad geklickt, aber es dürfte Leute geben, die das machen. Also,
Also ich, wie gesagt, ich klicke schon ab und zu mal und so bin ich auch damals zu meinen jetzigen Lieblings HTML-Editor gekommen, das ist der WeBuilder. Ich war damals auf der Suche nach einem HTML-Editor und irgendwie kam mir da die Werbung sehr interessant, klickte und so landete ich da. Also das ist ja wie gesagt, was bei Google Ads auch neu erschwerend hinzukommt, das wird standardmäßig von Adblockern geblockt. Ja. Also halt JavaScript, per JavaScript wird das eingebunden und das heißt, ungefähr in Deutschland vermutet man zwischen 20-25% der Leute haben Adblocker aktiv und je erfahrener die Nutzer, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie den auch aktiv haben und dementsprechend hat man dann weniger Einnahmen. Ne?
Würde auch nicht übrigens funktionieren bei Leuten, wobei ich da nicht weiß, wie die Zahl ist, die JavaScript einfach deaktivieren, weil sie es immer noch für was Böses halten. Ja. Das gibt's relativ viel mittlerweile bei halt fürchterlich viele Leute diese, ich weiß gar nicht, wie die von einer korrekten Bezeichnung her heißen, aber kennt jeder, man scrollt auf einer Seite bis ganz unten und dann kommt von rechts vom Bildschirmrand kommt so ein Werbeding reingeflogen in die Seite. Ja, das nervt fürchterlich viele Leute und da wissen die, das funktioniert mit JavaScript und deswegen schalten sie es ab.
Ja, ja. Also wie gesagt, also ich finde auch, man sollte natürlich bei allen Werbeformen, ich achte immer darauf, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meiner Website Banner einbinde, dass es kein Flash ist und dass es keine animierte GIFs sind. Und in Ausnahmefällen animierte GIFs, aber dann versuche ich den Kunden auch zu verklicken, bitte sanfte Übergänge und nicht, dass die Leute dann halt Augenbluten bekommen oder sowas.
Das ist dann schon Schlimmeres, als wenn da irgendwo am rechten Rand sowas rumzappelt. Ja. Aber gutes Stichwort, Bannerwerbung ist das nächste. Bannerwerbung ist, bedeutet einfach nur, da wird ein Bild oder Flash oder... Ja. Ne, das ist die Definition von Bannerwerbung.
Ja, das ist also im Grunde genommen, hast du, da wären natürlich dann wiederum die thematisch eingeengten Blogs dann schon im Vorteil, weil du könntest dann sagen, ich veröffentliche ja hochwertige Artikel zum Thema Barrierefreiheit. Und dann könnte man auch, wenn man weniger Besucher hat als jetzt, sage ich mal, ein sehr bekanntes Blog, könnte man ja trotzdem schon ansehnliche Einnahmen haben, indem man sagt, pass mal auf, das sind jetzt, ihr könnt 4 bis 6 Firmen, können einen Banner hier in die Sidebar einbinden, die thematisch passend sind, die sich auf Barrierefreiheit spezialisiert haben und das ist nur exklusiv für euch und ich schreibe jetzt auch nicht über Kindle und iPad und iPod und was weiß ich sonstigen IT die Themen, sondern wirklich nur Thema Barrierefreiheit und ihr könnt da hier werben. Das ist und das der Vorteil von dieser Werbeform ist, ich hatte gerade jetzt eine Frau im Ohr. Ich nehme an, das ist von Mumble.
Okay.
Ja, okay.
Dann hast du in Mumble noch diese Sprachausgabe. Das ist ja.
Nicht irritiert. Und ja, die Bannerwerbung hat den Vorteil, dass man natürlich dann, je nachdem, wie man das mit Kunden ausmacht, einen Pauschalpreis im Voraus dann bekommt. Währenddessen, wogegen man bei Google Ads natürlich nur, wenn was geklickt wird. Und wenn die Leute sich das nur so angucken, bekommt man gar nichts. Also Bannerwerbung ist eigentlich so gesehen, vor allem wenn es um Pauschalpreise geht, fairer für den Webmaster. Weil du dann halt natürlich, sobald du das einbindest, dann auch Geld dafür bekommst.
So, das eine Frage da meinerseits, wie kann ich eigentlich dann quasi meinen Werbekunden verklickern, dass ich eigentlich eine Seite bin, die auch sozusagen Werbung gut verträgt? Also sprich, wie kann ich denen erklären, dass ich genügend sozusagen Besucher oder sonstiges habe, dass es sich lohnt, bei mir auch Werbung einfach gegen Bezahlung zu schalten?
Dann veröffentlichst du so die üblichen Kennzahlen, die Zeichen der Artikel, die Anzahl der Artikel, die Anzahl der Besucher, die du durch dein, sage ich mal, Auswertungsprogramm, was du im Ansatz hast, Google Analytics oder Pivik, dann diese Zahlen, dann gibt es auch andere Zahlen von externer Stelle, wie zum Beispiel Alexa. So, da also sammelt man ein paar.
Du lässt in Sachen Zahlen die Hosen runter. Und sagst dir,
ja, du könntest natürlich zum Beispiel, nimm mal an, wirklich, du hast jetzt ein Thema Barrierefreiheit, weil das halt sehr speziell sind. Und du sagst, komme täglich wirklich, Google Analytics sagst, es kommen täglich 120 eindeutige Besucher und so viele Kommentare und so, was meinen Sie, möchten Sie nicht bei mir werben, das würde so und so viel kosten, du machst halt so eine Einstiegsseite, wo du auch deine Mediadaten dann veröffentlichst, das macht es einfach dem Kunden einfach ein bisschen einfacher, um zu vergleichen. Und da sagst du einfach, das sind nicht einfach nur 120 Besucher, sondern das sind 120 hochinteressierte potenzielle Kunden, dass eine billigere Werbemaßnahme kommst du nicht. Weil um zum Beispiel jetzt, wenn eine Agentur irgendwie ein Werbebanner in der CT oder wo auch immer dann veröffentlicht, dann kostet das mal locker 5.000, 6.000, 7.000 Euro.
Also im Grunde gibt es eigentlich zwei Methoden, sich für Werbung interessant zu machen. Entweder ich habe Besucher oder ich habe, was bestimmt auch funktioniert, denke ich, ist einen gewissen Ruf zu haben. Und ja, Leute gibt, die sagen jetzt hier, der Wladimir Simovic ist der WordPress-Experte überhaupt. Wenn wir bei dem auf dem Blog irgendwas schalten, dann haben wir wahrscheinlich, erreichen wir unsere Zielgruppe.
Oder? Ja, also wenn du sehr einen bestimmten Level erreicht hast, dann kommen die Kunden automatisch, auch wenn du keine sogenannte Werbeseite hast oder sowas. Aber du kannst ja schon mal vorab, einfach weil du denkst, ich bin zwar klein, aber fein, Und ich denke mir, bei so einer hochspezialisierten Seite, 100 bis 120 eindeutige Besucher täglich, ist schon mal sehr gut. Weil überleg mal, wenn es wirklich so Nischenthemen sind, musst du ja auch aus der Kundensicht dann auch überlegen, bis du da mal 100, 120 qualifizierte Besucher täglich kommst, das kostet schon viel mehr. Also im Grunde genommen ist die Werbung im Web so aus Kundensicht somit das günstigste.
Mhm. Dritte große Geschichte von dem, was ich mal klassische Werbeformen nennen würde, sind Partnerprogramme. Mhm. Was unterscheidet jetzt Partnerprogramme von Bannern und Google Ads?
Das ist ja mehrere Sachen unterscheiden. Erstens ist das die Bezahlung. Bei Google AdSense kriegst du pro Klick, wenn jemand auf die Werbemaßnahme klickt, zahlt er, fürs Gucken zahlt er nichts. Bei Bannern ist in der Regel, wie ich schon gesagt habe, dass du von vornherein einen Pauschalpreis mit den Kunden abklärst. Das heißt, du kriegst sofort das Geld, sobald du das einbindest. Und Partnerprogramme ist so aus der Kundensicht so die gemütlichste Lage, weil der kriegt dann quasi eine kostenlose Klick- und kostenlose View-Werbung, also geschaut, aber bezahlt wird erst dann, wie zum Beispiel, du bindest einen Amazon-Partner-Banner ein und der Kunde klickt auf den Banner und kauft irgendetwas ein. Und dann kriegst du einen bestimmten Prozentsatz von dem Warenkorb. Das fängt bei Amazon bei 5% und je nachdem staffelt sich das dann bis auf 9% hoch. Und da gibt es auch so Sonderformen, die dann, wo das nicht Pay-per-Sale, also Bezahlung pro Verkauf, sondern zum Beispiel sehr beliebt bei Newsletter-Anmeldungen ist, dass dann pro gültige Anmeldung es dann 20, 30, 40 Cent gibt. Das ist halt, sage ich mal, so ein Partnerprogramm. Und im Fall jetzt von WordPress ist das, da gibt es Partnerprogramme für Plugins und Teams, Teams-Anbieter. Das heißt, wer sich bei einem Plugin-Anbieter registriert und dort was kauft, dann kriegst du halt 20, 30, 40 Prozent von den Warenkorbwert.
Ist, glaube ich, auch relativ sozialverträglich mittlerweile. Gerade so Amazon-Links, die werden dann auch gerne, mittlerweile sieht man es oft, dass es ausdrücklich gekennzeichnet wird. Mhm. Na, da wird also nicht irgendwie ein versteckter Link, sondern da wird klar gesagt, okay, die Amazon-Links in diesem Blogbeitrag sind Partner-Links.
Ja, wobei das ist ja nur von Webmaster halt so eine Nettigkeit rein. Ja, gesetzlich bist du nicht dazu verpflichtet, weil im Gegensatz zu einem bezahlten Artikel oder eine Bannerwerbung fließt von vornherein kein Geld. Erst wenn es einen Verkauf gibt und auch dann nicht immer, weil die Storno-Quote bei Affiliate, also bei Partnerprogramm, teilweise bis zu 50-60% ist. Ja. Das heißt, du bist dann quasi als Webmaster bist du da somit in der schwächsten Rolle. Wobei das Potenzial, was du damit verdienen kannst, natürlich dann am höchsten ist. Ja.
Also da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich jetzt auf der Dark Side, auf dem Moon sozusagen gelandet, aber da gibt's so einige Blogger, die einem erklären, wie man innerhalb kürzester Zeit seinen Blog mit Affiliate-Programmen sozusagen aufbauen kann und zu einer quasi fast Geldmaschine sozusagen erweitert.
Also ich weiß nicht, also das hört sich für mich jetzt nicht so seriös an.
Weil nein, für mich ja auch nicht. Also deswegen sage ich ja Dark Side of the Moon. Also ich fürchte, da gibt es sozusagen eben dann diese andere Hilfe. Also
Nepper, Schlepper, Bauernfänger gibt es überall. Die sind ja halt einfach, sage ich mal, einfach mal ins überall, wo es irgendwo theoretisch potenziell Geld zu holen gibt es halt die üblichen, die einen halt das eine oder andere zählen, ob die jetzt an der Tür klingeln und die irgendwelche Aktien verkaufen wollen, die ganz super toll sind und Immobilien auch, die super toll sind, so hast du die natürlich auch im Web. Also man kann Geld mit Weblogs verdienen, auch in Deutschland, und man kann auch recht gut davon leben, aber das ist wie überall ein Knochenjob.
Es ist also, ja auch immer noch dasselbe Ding, wenn du diese Leute siehst, die von sich behaupten, sie haben das Zaubermittel gefunden, um in kürzester Zeit mit einem Weblog mit ganz wenig Aufwand unfassbar viel Geld zu verdienen. Da frage ich mich immer, wenn sie das doch wissen, wie es geht, warum machen sie es dann nicht? Warum belästigen sie uns mit ihren E-Books?
Ja, das ist auch die Frage mit den Unternehmensberatern.
Ja, das ist ja die Methodik, mit der sie sozusagen machen. Wobei ich irgendwie den Eindruck gehabt habe, hin und wieder schaue ich ja dann quasi auf die hintere Seite des Mondes, was mich irgendwie interessiert. Ich habe dann manchmal das Gefühl, dass sich die Leute dann gegenseitig mit Affiliate-Programmen irgendwie zustecken und gegen also untereinander eigentlich ganz gut leben. Da dürfte es aber sogar ganze große Kongresse geben, wo man sich das alles mögliche erzählt. Also, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Ding, das in sich geschlossen ist und sie sagen, sich gegenseitig nur bezahlt. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Also, aber ich glaube, das lassen wir mal ein bisschen außen vor.
Also, ja, also ich war ja auf 2 Affiliate-Konferenzen und die allermeisten Leute sind okay und sind nett und die anderen kenne ich nicht. Aber die haben Probleme mit schwarzen Schafen. Das ist denen auch bewusst. Und wo da immer so ein bisschen die Problematik sind, ist, du hast ja mehrere Spieler. Du hast ja den Webmaster auf der einen Seite und auf den anderen Enden hast du den Kunden, den sogenannten Merchant. Die Affiliate-Leute, die reden gerne in diesen englischen Begriffen. Das finde ich immer so störend. Und dann dazwischen hast du natürlich halt Netzwerke, die diese Partnerprogramme dann verwalten, betreiben, wie auch immer, weil nicht jeder Kunde ist in der Lage, ein Affiliate-Programm aufzuziehen und zu betreiben, zu kontrollieren und was weiß ich was. Und dann kommen auch noch Werbeagenturen dazu, die sich dann zwischen den Kunden und den Netzwerken nochmal da einschalten. Das heißt, du hast so bis zu 4 Parteien und da versucht manchmal dann irgendjemand zu bescheißen. Manchmal sind es die Webmaster, die dann mit unerlaubten Methoden arbeiten. Manchmal ist es dann halt auch der Netzwerk, der einfach die Augen zumacht und dann manchmal auch Kunde, der einfach sagt, oh, da war ein Storno und du weißt ganz genau, es war kein Storno, weil ab und zu mal mache ich ja so Testkäufe mit Bekannten und die sagen, ich habe das gekauft, ich habe das bezahlt und der Kunde sagt auf der anderen Seite, Storno. Und dann, wie gesagt, dann fließt natürlich kein Geld. Das ist halt der Unterschied, wo ich sagte, Bannerwerbung mit Pauschalpreis, das ist so das für den Webmaster das Fairste.
Gut, das waren die 3 klassischen. Mhm. Kurze Notiz für Vlad und Robert. Ich würde gern von den nächsten 3 den mittleren ans Ende stellen. Wir haben noch 3, die sind nicht ganz so klassisch. Die sind vielleicht auch nicht für jeden geeignet teilweise. Und die sind sehr speziell. Das erste sind die sogenannten Paid Posts. Das würde, also wie übersetzen wir es dann? Bezahlte Artikel. Also jemand kommt jetzt meinetwegen zu Robert und sagt, Herr Länder, schreiben Sie uns mal einen Artikel über das und das und dafür kriegen Sie Summe X.
Ja. Das kriege ich, glaube ich, so circa alle 3 Tage eine Mail. Also wobei ich mal annehme, dass viele der Mails auch nicht ganz ernsthaft sind. Also ich habe den Eindruck, dass es anscheinend auch bei denen, die einem das anbieten, teilweise so auch Spam auch gibt in dem Bereich.
Definitiv, ja.
Also auch da ist leider sehr wenig ernsthafte Anbieter und Anfrage, da hat der Robert schon recht. Also da muss man aber zwei Sachen unterscheiden. Es gibt ja, meine Definition ist, gibt es einmal sogenannte bezahlte Artikel oder Advertorial. Da ist kommt ein Kunde und sagt, pass mal auf, wir haben Produkt XYZ, möchtest du nicht was darüber schreiben? Und dann gibt es ja sogenannte gesponserte Artikel, wo der Kunde sagt, ich habe deinen Text, kannst du das nicht einfach mal bei dir veröffentlichen? Und
es gibt auch noch den Fall, dass jemand sagt, wir haben hier Produkt X, wir schicken dir Produkt X, du testest das und schreibst was im Blog darüber.
Das wäre dann quasi so ein klassischer, in Anführungsstrichen, Testartikel. Ja. Ich neige dann mehr dazu, mittlerweile, wenn das Produkt mir auch zusagt und ich es nachher auch nutzen kann, dann sage ich, okay, ich schreibe darüber. Und mittlerweile bin ich darüber übergegangen und gesagt, Leute, also, ne, wenn ihr das wollt, dann bucht bei mir einfach ein Editorial. Kostet 99 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und ich schreibe euch dazu halt eine gute DIN A4-Seite. Und dann falls das natürlich auch thematisch zum Blog passt, natürlich. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, da, wie gesagt, da muss man als Blogger dickes Fell haben. Ich hatte neulich, weil das einfach finanziell sehr attraktiv war, knapp 300 Euro netto war das, gesponserte Artikel zu Internet Explorer. Hatte ich kein Problem damit. Und
das war hoffentlich eine etwas neuere Version.
Ja, das ging um die Internet Explorer 9 und deren neue Webseite. Habe das einfach veröffentlicht und ich habe dann natürlich 2 böse E-Mails und 3 ganz bitterböse Kommentare bekommen. Aber mittlerweile denke ich, Leute, ich zwinge keinen von euch, meinen Blog zu lesen. Ihr cancelt mich einfach aus dem Google Reader, aber dieses immer so, ja, du hast mich enttäuscht und so, also ich meine, ich bin ja keine Verpflichtung eingegangen. Also ich meine, wie gesagt, das muss jeder dann für sich entscheiden und ich weiß, dass halt natürlich da von der einen oder anderen Blogger, die dann mit sowas nicht so gut umgehen und dann natürlich ein bisschen geknickt sind und so, also das ist auch so von vornherein eine Empfehlung, wenn du mit deinem Weblog verdienen möchtest, in dem Sinne, dass du Werbung schaltest, dann musst du ein dickes Fell haben. Also dann bekommst du halt weil immer so nach dem Motto, ja, du verkaufst du dich für so billig Geld und so weiter. Im Grunde genommen, wenn ich eine Dienstleistung als Freelancer annehme, als WordPress-Freelancer, verkaufe ich mich ja auch im Grunde genommen. Also von daher mache ich da jetzt keinen Unterschied. Aber Paid Posts, da hat Matthias schon recht, ja. Das passt nicht ins jede Weblog.
Nein. Ja. Wo sind eigentlich die Grenzen, die man sozusagen für sich selber da setzt? Oder ich glaube, Firmen haben ja ganz unterschiedliche Ansprüche, wie denn ein Artikel denn so auszuschauen hat, oder?
Ja, erstens das. Also wenn du sagst, ich mache ein Advertorial und biete nur Advertorials an, dann muss das dann natürlich, also als erstes muss das gekennzeichnet werden. Also ich mache bei den Advertorials, die ich veröffentliche, taucht Advertorial in der Überschrift auf, am Anfang des Artikels erscheint nochmal Wort Advertorial in Klammern und verlinkt zu einer Unterseite, was Advertorial ist, sodass es halt für jeden ersichtlich, okay, mir schreibt der Vlad über einen Anbieter und versucht die Schokoladenseiten ein bisschen nach vorne zu kehren, verschweigt aber nicht was Schlechtes. Das ist mir halt so wichtig. Also ich hatte ja schon Anfragen und dann habe ich das Produkt getestet und dann gedacht, also nee, das geht Leute, das geht gar nicht. Dann müsste ich hier Leute belügen. Hier gibt es nichts Positives zu berichten. Dann lehne ich das danach ab. Ich hatte da mal so als Beispiel ein Plugin, das aus WordPress-Installation irgendwie ein Buch rausdruckt. Und ich fand, das ist okay, ist interessant, es gibt ein paar Vorteile zu nennen und darüber schreibe ich. Natürlich. Aber da muss, wie gesagt, jeder für sich eine Grenze ziehen. Und auf jeden Fall, klar, irgendetwas, was strafbar oder moralisch, grob moralisch verwerflich, das geht natürlich gar nicht. Aber da muss jeder für sich selber die Grenze ziehen.
Die Freiheit. Und gibt es Firmen, die da versuchen, mehr Einfluss drauf zu haben?
Ja, es gibt Firmen, die sagen, weil was ich auch dann immer sage, die Links, die zu euren dann Unterseiten führen aus diesem Advertorial, die sind alle mit No-Follow gekennzeichnet, weil ich möchte mich nicht mit Tante Google anlegen. Aber es gibt immer wieder Firmen, die versuchen, ja, könntest du das nicht einfach dann nach zurück datieren und dann das nicht so kennzeichnen, sondern nur als Normalartikel.
Das ist, glaube ich, richtig stressig, wenn die ihre eigene SEO-Abteilung damit ins Spiel bringen und anfangen zu diskutieren.
Ja, und das geht gar nicht. Also wie gesagt, ich habe kein Problem, Geld zu verdienen mit Werbung, aber ich denke, dass die Besucher sollten schon wissen, dass das halt natürlich passiert. Und ob man jetzt wirklich jeden Partner-Link mit einem Sternchen kennzeichnet, den kann man auch anhand der URL erkennen. Aber einen bezahlten Artikel kann man nicht unbedingt erkennen. Deswegen ist da die Gefahr größer. Deswegen finde ich ein gekennzeichneter Advertorial, nicht gekennzeichneter Advertorial, dann im Grunde genommen viel verwerflicher, als wenn man jetzt, sage ich mal, einen Partnerlink nicht immer ausgezeichnet hat. Weil einen beachtet man nicht so sehr, wie das, wenn man zum Beispiel einen Artikel schreibt.
Gut. Andere Sonderform, die, glaube ich, ganz spannend wäre für eine ganze Menge Blogs und selbst für relativ kleine Blogs gar nicht mal schlecht wäre, die aber mit ziemlich viel Arbeit verbunden ist, das ist die VG-Wort.
Genau.
Kannst du in... Kurzer Hinweis noch, ich glaube, das ist aber rein jetzt eine deutsche
Frage. Nicht ganz. Also nicht ich, ganz? Mein Schwiegervater ist Schweizer. Und der bekommt auch regelmäßig als Buchautor Geldüberweisungen von der VG Wort.
Das heißt, als Österreicher könnte ich mich auch.
Soweit ich informiert bin, ja. Es muss aber deutschsprachig sein.
Lasst uns mal mit zwei Sätzen erklären, bevor wir weiterreden, was.
Okay, na, bin schon still.
So war es ja nicht gemeint, aber einfach, dass wir mal für die, die es nicht wissen, erklären, was die VG Wort ist und warum damit jeder, der ins Internet schreibt, Geld verdienen kann.
Machst du das, Matthias?
Ich versuch's mal und du korrigierst mich, wenn ich Mist erzähle. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber es gibt irgendwie eine, also VG heißt, glaube ich, Verlagsgemeinschaft.
Verwertungsgesellschaft.
Verwertungsgesellschaft, auch schön. Ja. Und im Prinzip kann ich mich bei der VG Wort auch als ganz normaler Blogger, selbst wenn ich so einen, selbst wenn ich einen Strickblog schreiben würde, ohne dass ich jetzt Strickblogs abwerten wollte, aber ne, selbst wenn ich einen Strickblog bleiben würde, könnte ich mich bei der VG Wort anmelden und könnte sagen, ich schreibe regelmäßig ins Internet und habe gewisse Besucherzahlen und möchte dafür entlohnt werden. Und dann muss ich, was der stressige Teil daran ist, ich muss einen sogenannten C-Pixel in meine Artikel einbauen, die von der VG Wort ausgewertet werden. Und man braucht, glaube ich, eine Mindestanzahl von Besuchen pro Jahr.
Pro Kalenderjahr.
Pro Kalenderjahr. Und dann bekommt man am Ende des Kalenderjahres eine bestimmte, relativ überschaubare Summe ausgeschüttet. Mhm. Aber das Spannende daran ist, dass das halt, das läuft weiter. Das heißt, wenn ich einen unfassbar gut besuchten und auch auf Dauer gut besuchten Artikel habe, der selbst über 5 Jahre, sagen wir mal, diese Besucherzahl schafft, dann kriege ich auch über 5 Jahre diese Summe.
Genau, das stimmt. Also im Grunde genommen, die VG Wort, also die Verwertungsgesellschaft, ist eigentlich für die Autoren nicht nur als Geldgeber wichtig, die haben auch so andere Sachen wie also Sozialeinrichtungen, wie Versorgungswerke, die bieten auch Zuschuss auf Druckkosten und für ältere Autoren dann auch natürlich Zuschuss für die Altersversorgung, das nur so am Rande. Und ab 2007 kann man dann auch als Webmaster, also als Blogger, also als Autor von Online-Texten, die Texte dort auch anmelden und bekommt dann für Texte, die mindestens 1800 Zeichen haben, Leerzeichen zählen auch dazu, bekommt man dann Geld und dann muss eine Mindestbesucheranzahl von 1500 stattfinden. Dann kriegt man pro so einen Artikel 10 Euro.
Das fängt 1500 pro Tag?
Pro Kalenderjahr. Pro Kalenderjahr. Musst du 1500 Besucher haben. Und ja, wie gesagt, du musst den Zählpixel dann einbauen. Und das ist nicht nur diese Sache, sondern du musst dann, bekommst eine Meldung irgendwann mal, dass die Zahl erreicht wurde von den Besuchern. Dann musst du quasi in Anführungsstrichen diesen Zählpixel nochmal dann verifizieren. Das machst du nur einmal und dann halt nicht mehr. Und wie der Matthias das schon richtig sagte, wenn du halt so einen Evergreen-Artikel hast, dann bekommst du dann auch Jahre später immer wieder halt die Summe, die jedes Jahr neu festgelegt wird. Nur so als Vergleich, im Jahr 2010, für das Erhebungsjahr 2010, bekam man dann 2011 bei 1500 Zugriffen 15 Euro und ab 3000 Zugriffe zum Beispiel 20. Für das letzte Jahr, für das Erhebungsjahr 2011, bekam man für 1500 Zugriffe 10 und ab 6000 dann 15 Euro. Das variiert dann halt immer, das wird jedes Jahr neu festgelegt von der VG Wort, anhand der Einnahmen, die sie haben, anhand der Rücklagen und so weiter. Und was man natürlich dann auch ein bisschen achten muss, ist natürlich, das muss ein zusammenhängender Artikel. Du kannst jetzt nicht einfach 10 zusammenhangslose Newsmeldungen zu einem Artikel zusammenpacken und sagen, ey, hier habe ich was. Das wird dann natürlich abgelehnt. Und das ist halt ein nettes Sümmchen kommt da zusammen. Also ich kann jetzt schon mal sagen, bei mir sind jetzt dieses Jahr und letztes Jahr knapp 1900 Euro zusammengekommen, nur für diese Online-Texte.
Und das ist eben für Blogger oder allgemein die VG Wort macht nicht nur Blogs, sondern eben auch journalistische Texte und genau, so weiter. Aber für Leute, die schreiben, ist das eigentlich die Mutter des passiven Einkommens.
Genau.
Abgesehen davon, dass eben dieser Registrierungsprozess lästigerweise nicht besonders bequem ist.
Nein, wir munkeln manchmal hier, der ein oder andere Kollege ist, dass es kein Bug, sondern Feature ist. Und ja, aber das ist nicht nur für Online-Texte wichtig, sondern vor allem auch, wenn du auch, sage ich mal, noch für den Printbereich schreibst, jetzt nicht nur Bücher, sondern auch Gastartikel und Interviews in Büchern werden vergütet und auch Zeitschriftenartikel. Das fällt dann im IT-Bereich unter Bereich Wissenschaft. Dort kann man das dann ausfüllen, eingeben und bekommt dann halt natürlich entsprechend dafür, keine Ahnung, ich hatte mal einen CT-Artikel, habe ich auch geschrieben, einen X-Artikel und je nachdem, das ist im Unterschied zwischen 25 bis 75 Euro, gibt es nochmal zusätzlich dafür.
Also ist jetzt aus meiner Sicht, wenn jemand sagt, ich möchte meinen Blog ein bisschen refinanzieren, vielleicht auch nur die Hosting-Kosten reinholen, Aus meiner Sicht wäre das das Erste, was ich jemandem empfehlen würde.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so die seriöseste, obwohl ich da schon auch zwei böse E-Mails bekommen habe wegen Datenschutz, weil so nach dem Motto, ja, weißt du, was die VG Wort mit diesen erhobenen Daten macht? Ich so, weiß ich nicht.
Das weißt du bei keinem der Anbieter.
Das weiß man nicht. Ich denke nicht, dass sie, weil das, die unterliegen halt den deutschen Gesetzbestimmungen, das ist von Marken- und Patentamt. Ich glaube nicht, dass sie da die Daten horten und es dann an George Bush zu verkaufen oder was auch immer.
Ich wäre mir bei denen fast sicherer, dass die mit den Daten verantwortungsvoll umgehen als manch andere akzeptierte Anbieter. Ich habe heute erst einen Blogartikel gelesen, wie jemand schrieb, im Prinzip wüsste Amazon mehr persönliche Daten vom Autor als das Einwohnermeldeamt. Ne, einfach dadurch, dass du über Jahre und mehrere Umzüge da deine Adressdaten hinterlegst und alles und da regt sich auch keiner drüber auf. Insofern weiß ich nicht, was mit deinen Daten passiert.
Also ich weiß nirgends. Nee. Es ist halt ein schwieriges Thema. Das ist, sage ich mal, da kann man sich natürlich dann, ich weiß auch im Endeffekt nicht, mein Hoster All-Inkle, was der mit meinen Daten macht. Weil im Grunde genommen könnte er, was weiß ich, auch was machen. Rein theoretisch ist irgendwie alles möglich. Natürlich sollte man sich da ein bisschen Gedanken machen und sich auch informieren, aber man kann das natürlich das ein bisschen, sage ich mal, steigern, sich da reinsteigen und dann kann man auch direkt auch Fletchers Visionen mit Mel Gibson gucken.
Gut, und dann haben wir noch das bereits erwähnte Flatter, was wir ganz kurz erklären können. Das ist also eine, bei Flatter meldet man sich an, legt einen Beitrag fest, den man im Monat als Belohnung für gelungene Online-Dinge ausgeben möchte. Und dann braucht man unter dem Artikel nur noch klicken. Und dann wird am Ende des Monats gezählt, wie viele Dinge hat man geflattert und dann wird die Summe, die man vorher angegeben hat, durch die Anzahl der Dinge geteilt und jeder, der geflattert wurde, bekommt so einen Anteil. Und jetzt erzählt Robert mal, was zur Hölle ist Kajingle?
Kajingle ist quasi das ein ähnliches Modell, wobei ich hier nicht sozusagen einzelne Artikel sozusagen anklicke, sondern einfach nur sage, dass das entsprechende Blog finde ich gut oder die entsprechende Website finde ich gut und dann wird einfach auch im Monat dann einfach mein Beitrag an die einzelnen sozusagen hier verteilt.
Weil man dazu klar sagen sollte, es geht mit Flatter mittlerweile auch. Also man kann ein sogenanntes Thing anlegen in Flatter und dann kann man sich meinetwegen, keine Ahnung, ich habe ein besonders tolles Template für Serendipity oder für WordPress entwickelt und dann kann ich dieses Template flattern lassen. Das geht mittlerweile auch.
Apropos Serendipity vielleicht nur kurz erwähnt. Ich habe mich kurz reingeschaut, welche Plugins es eigentlich so unter das Thema Werbung gibt bei Serendipity. Zu Flatter gibt es ein eigenes Plugin, also indem man dann quasi den Flatter-Button und so weiter und so fort per Plugin quasi einbauen kann.
Gibt es für Google auch, also für AdSense ist aber ein...
Für AdSense gibt es auch eins, ja.
Ist aber nicht immer optimal. Ich bin kein AdSense-Experte, habe mir aber schon mehrmals von Benutzern, die halt AdSense eingebaut haben wollten, sagen lassen, dass die Platzierung vermutlich dadurch, dass das Plugin nicht so regelmäßig entwickelt wird oder sich bei Google da schneller was ändert, weiß ich nicht, dass die Platzierung der Anzeigen nicht immer ganz optimal ist. Man kann aber auch recht gut AdSense übers Template einbinden.
Gut, und wenn wir schon dabei sind, dann sage ich auch noch schnell, ein drittes Plugin gibt es auch noch, nämlich Amazon-Empfehlungen. Also Empfehlungsblock für Produkte innerhalb des Amazon-Partnerprogramms. Das habe ich noch nicht ausprobiert, keine Ahnung, aber auch das kann man sich zumindest mal anschauen, wenn man in der Richtung was tut.
Vielleicht sagen wir noch mal kurz zu Flatter, das haben wir schon angesprochen. Ich habe den Eindruck, zumindest Flatter ist sehr gut angekommen. Es gibt, da scheint mir eine größere Akzeptanz von Anfang an da gewesen zu sein. Warum auch immer genau, ist vielleicht dieses Ding, was mittlerweile ja anscheinend bei Flatter nicht mehr so sein muss. Aber am Anfang war es so, dass man nur geflattert werden konnte, wenn man auch selber flattert. Also es ist so ein, es geht reihum. Und mittlerweile haben die das, habe ich neulich gelesen, geändert und mittlerweile kann man auch passiv flattern. Also ich kann mich anmelden und sagen, ich möchte geflattert werden, muss aber dafür nicht selber flattern. Mhm. machen. Mhm. Können wir jetzt geteilter Meinung sein, ob man das gut findet, aber ich glaube, dieses Gegenseitige hat am Anfang hat den gut in Sachen Ruf getan.
Ja, aber hat auch damals, ich habe auch eine Zeit lang bei Flatter mitgemacht, dass man am Anfang das gemacht hat, dass man auch aktiv teilnehmen musste, kam sehr schnell der Vorwurf, ja, die schieben sich gegenseitig das Geld zu. Und sehr oft auch hörte ich das, ich weiß nicht, ob das jetzt typisch deutsch oder deutschsprachig ist, ich kann das jetzt nicht so vergleichen, kam sehr häufig dieser Vergleich, ja, der bettelt einer. Da hat man halt diesen Flatter-Button dann als Battle-Button und was weiß ich was dann abgetan. Und das fand ich auch irgendwie so ein bisschen komisch. Also dass die manche Leute halt einfach, die suchen einfach irgendwie, egal was kommt, eine interessante Möglichkeit. Flatter finde ich sehr interessant oder vorgeworte oder was auch immer, dann wird auch das direkt irgendwie als Bettelei und geh mal anständig arbeiten und was ich irgendwie so dann abgetan. Aber es freut mich, dass er bei Flatter da schon einiges getan hat. Also ich finde das eine sehr interessante Möglichkeit. Und ich weiß, glaube ich, dass Tim Pritloff recht gute Einnahmen damit generiert. Bin ja. ich da richtig informiert
noch? Ja, der macht es auch, weiß nicht wann es zuletzt, aber Tim hat sehr offengelegt, was er mit Flatter verdient von Anfang an, was auch viele Leute gemacht haben bei Flatter und auch viele Leute, die das in ganz kleinem Rahmen nutzen und dann geblockt haben, letzten Monat Flatter-Einnahmen 56 Cent oder sowas. Aber es ist tatsächlich auch da von Anfang an so gewesen, dass da viel Transparenz war. Und Tim hat es von Anfang an offengelegt und hat es auch sehr, ob er das nur noch regelmäßig macht, weiß ich nicht. Aber da kam auch einiges zusammen. Das liegt natürlich da auch wieder an der Reichweite.
Also ich hatte dann, glaube ich, soweit ich gucke gerade einen Artikel, ich habe damals nämlich auch ein gutes Jahr oder sogar noch mehr das Flatter-Experiment gemacht. Und dann kam ich irgendwie, wenn ich jetzt hier richtig rechne, so irgendwo bei 20 Euro pro Monat. War das dann.
Ist aber eben auch mit relativ wenig Aufwand verbunden. Ne? Also ja. Einmal den Button einbinden, da gibt es für jedes System irgendwie Plugins und dann läuft das so mit und man muss nicht viel dafür zu tun.
Ja, das ist aber auch nicht nur, sage ich mal, die Einnahme, sondern das ist auch so eine Bestätigung. Da war irgendjemand bereit, Geld auszugeben dafür. Das finde ich halt auch, ist immer so eine Bestätigung auch. Ich habe bis jetzt nur zweimal, glaube ich, für Artikel auf Peronet irgendwie, obwohl ich das gar nicht eingebunden habe, über PayPal jeweils 5 Euro bekommen. Das war natürlich auch eine Bestätigung. Natürlich ist 5 Euro nicht viel. Was ist das jetzt? Packung Zigaretten mittlerweile?
Kaum noch.
Ja, ich bin seit ein paar Jahren nicht so dabei und deswegen nicht mehr informiert, aber 5 Euro ist nicht viel, aber es ist halt eine Bestätigung.
Auch eine, schon, das ist jemand wert, glaube ich,
auch genau. Flatter ist immer auf den angebotenen Inhalt bezogen. Ne? Ja. Also du kleisterst dir nicht irgendwie eine halbwegs thematisch passende Werbeanzeige ins Blog, sondern du sagst hier, diesen Inhalt habe ich mit euch geteilt, wenn ihr möchtet oder wenn euch das gefallen hat, könnt ihr was spenden. Das ist, glaube ich, das, was viele Leute cool finden.
Wobei ich jetzt eine Theorie so sagen habe, dass Flatter trotzdem noch eher, sage ich einmal, in der Techno-Geek-Irgendwas-Szene unterwegs ist. Also ich glaube, dass es eher für Blogs nur passend ist, die sich auch in dem Rahmen bewegen. Also ich glaube, sozusagen ein reines Autofahrer-Blog oder sonst was wird wahrscheinlich damit vielleicht weniger anfangen können. Aber ist jetzt nur meine Theorie. Also. Aber ich habe den Eindruck, dass Flatter in der breiten Masse noch nicht wirklich bekannt ist.
Weiß ich nicht. Das glaube ich gar nicht. Also ich kenne Flatter-Buttons, siehst du überall, selbst auf wenig technikaffinen Blogs siehst du das mittlerweile.
Okay, vielleicht lese ich zu viele RSS-Feeds, das kann natürlich auch sein.
Ja, aber man kann auch in RSS-Feeds einbinden. Also zumindest gibt es WordPress-Plugins, die schon damals direkt nach Erscheinen von Flatter das in RSS-Feeds eingebunden haben.
Stimmt, funktioniert.
Ah, vielleicht eher eine gute Frage noch. Werbung in RSS-Feeds. Vielleicht hängen wir das noch dran.
Finde ich potenziell ganz persönlich störender als in Blogs, ehrlich gesagt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, Werbung in RSS-Feeds bringt kaum was. Ja. Ich habe einfach habe da zwar ein paar Werbelinks, aber eher so für eigene Angebote, also für eigene Bücher, für eigene E-Books, für eigene Dienstleistungen, weniger jetzt als Partnerlinks. Also da kommt kaum was zustande. Also das lohnt sich eigentlich nicht.
Aber was definitiv überhaupt nicht geht, ist Bannerwerbung in Feeds, weil es einfach technisch gesehen ein Feed ist reiner Text. oder genauer gesagt XML. Und das ist ja auch das, was begeisterte Feed-Nutzer daran schätzen, dass du eben den Inhalt einer Seite in einer angenehm lesbaren und mit wenig Traffic auch zu übertragenen Textform geliefert bekommst. Auch zum Beispiel ohne das Design. Ich kenne zum Beispiel Seiten, die ich optisch grausam finde, inhaltlich aber sehr gut. Und die lese ich zu 99% im RSS-Reader. Und wenn mir da dann noch eine bunte und womöglich sich bewegende und blinkende Bannergrafik reinklatscht, dann finde ich das schon äußerst unschön. So ein kleiner Flatter-Button stört mich da nicht so sehr.
Ja, so quasi RSS-Feed als die mobile Ausgabe der Webseite.
Das ist ja auch, wenn du so Dienste siehst wie Readability und ist das Instapaper oder was, die sagen so, ja, wir verwandeln, also womit du eine bunte Webseite irgendwie in ein schlichteres, gut lesbares Outfit bringen kannst. Das machen RSS-Feeds seit 10 Jahren.
Ja, aber die machen es halt mit allen Seiten. Ne? Aber da komme ich vielleicht auf eine andere Frage, weil Vlad, du das ganz am Anfang erwähnt hast, so im Sinne von Layout ist da eigentlich relativ unwichtig, Content ist wichtig.
Ja, Layout ist
ist das so?
Ist in dem Sinne nur wichtig, dass, also ich sehe eigentlich Layout nur als Vehikel, um den Inhalt besser zu transportieren und Inhalt besser aufzunehmen. Natürlich, klar, kann man dann auch schöne Sachen damit machen. Das will ich jetzt auch nicht bestreiten, aber Design ist ja kein Selbstzweck, außer du bist ja ein Grafikdesigner oder Webdesigner und willst zeigen, was du kannst. Aber auf einer Seite merke ich auch, das merkt man auch immer, es gibt da so eine Theorie, die sagt, je beschissener die Seite, umso besser sind deren Einnahmen. Und da werden halt auch immer so Sachen gezeigt, wie zum Beispiel Craigslist oder sowas. Die waren am Anfang, also Layout konnte man das denn nicht nennen, aber das hat trotzdem eingeschlagen. Im Grunde genommen muss das halt natürlich alles einfach lesbar sein. Ich muss das einfach aufnehmen können. Dann ist, und natürlich klar, da dürfen da jetzt nicht Farben so gewählt sein, dass ich Augenbluten bekomme. Das ist nicht zu grell und was weiß ich was. Und sonst ist das eigentlich für mich eigentlich recht egal.
Ist klar. Aber gibt es dann ein Verhältnis? Ich meine, früher hat man auch noch so, ich kenne das von manchen Templates auch so ein Verhältnis, so Werbung zu Text, auch von der Größe her irgendwie definiert. Gibt es da noch so Maßregelzahlen?
Es gibt ja die Maßregel.
Die Werbebanner dürfen nicht größer sein als X im Vergleich zu.
Es gibt ja nur die Regel, dass man aufpassen soll, dass man in diesen sichtbaren Bereich, diesen over the top, also nicht over the top, jetzt habe ich ein, wie ist das nochmal? Ich habe jetzt den Begriff nicht parat. Auf jeden Fall das.
Ja, genau. Also Fold ist, wie man es von Tageszeitungen kennt, die in der Mitte so zusammengeklappt werden. Und das ist eben dieser Mythos, dass das bei Webseiten auch so.
Also im Grunde genommen solltest du aus Sicht von Google nicht zu viel Werbung über den Inhalt platzieren. Da solltest du halt ein bisschen aufpassen, dass du das dann ein bisschen verteilst, weil es könnte ja sein, dass dann je nachdem Abstrafung bekommst. Aber sonst, ja, ich gucke immer, dass es halt natürlich ein bisschen halt irgendwie ins Layout reinpasst, dass das nicht zu, sage ich mal, wie ein, dass es halt einfach, sage ich mal, zum Gesamtbild passt. Nicht wie ein Fremdkörper. Also jetzt, genau, dass es eben nicht wie ein Fremdkörper daherkommt und deswegen, weil ich auch sonst wenig Flash und animierte GIFs in Inhalt auch habe, ist es auch nicht so sinnvoll, dass ich da als Werbeform da irgendwie jetzt was Zappelndes einbinde.
Weil man dazu auch mal sagen muss, Werbung ist aus Sicht dessen, womit Vlad und ich unser Geld verdienen, nämlich Gestaltung von Webseiten, ist Werbung total spannendes Thema eigentlich. Weil erstens hast du das Ding jemand anders, gerade bei diesen grafischen, also Textwerbung ist relativ egal, zumal man die gut anpassen kann, aber diese grafischen Banner, also statische Bilder, animierte Bilder oder Flash, da musst du ja schon mal, das versaut dir schon mal ab Werk das Design. Das ist so. Ja. Du wirst kaum an den Punkt kommen. Es gibt so ein paar Einzelfälle. Ich habe es mal gesehen bei einer, bei der Webseite eines Schweizer Blues-Festivals. Die haben es tatsächlich geschafft, allerdings nicht mit klassischer Werbung, sondern mit Sponsoren, dass die quasi die Erlaubnis bekommen haben, jedes Banner an ihre Optik anzupassen. Das wirst du im Normalfall kaum haben.
Nein, nein. Vor allem ist das je nachdem auch sogar total verboten in manchen Fällen, dass du den Code anpasst. Sehr häufig hast du dann zum Beispiel, ich bin mittlerweile nicht mehr so wie früher, aber lege auch heute noch, dass zumindest die Startseite, sage ich mal, die valide Ausgabe von des Quelltextes hat. Also nicht, weil das jetzt irgendwie sowas Besonderes ist, sondern einfach mein Bauchgefühl ist dann einfach besser. Und dann sehr häufig bekommst du von Anbietern irgendwie einen Code, der schon 2001 grottig war, aber du darfst da nichts ändern. Ja. Und das dann, es ist auch so eine Sache, oder du bekommst halt einfach Banner, die dann halt einfach überhaupt nicht in deine Sidebar passen oder was auch immer, und die melden sich dann nicht mal auf die E-Mail, ob du da warst, ändern oder beschneiden oder was auch immer könntest. Und das ist halt auch immer so eine Sache. Und dann, wenn es natürlich, da kann der Matthias vielleicht auch ein bisschen mehr zu erzählen, wenn es dann zum Thema Responsive Web Design geht und alles wächst mit oder verkleinert sich, nur der Werbebanner bleibt bei 300 Pixel.
Das ist auch so ein grundsätzliches Problem. Es gibt so klassische Bannerformate in der Online-Werbung. Also Beispiel ist zum Beispiel, ich weiß die Dimensionen jetzt nicht aus dem Kopf, es gibt den sogenannten Skyscraper. Das ist dann ein so ein großes, nicht sehr breites.
160 mal 600.
Und diese Dimensionen müssen eingehalten werden. Und tatsächlich, was Vlad gerade schon sagte, mit Responsive Web Design wird es dann richtig lustig. Weil der Sinn und Zweck von Responsive Web Design ist ja, dass sich alles dem Gerät, das die Seite ausgibt, anpasst. Und dann sitze ich da mit dem Werbebanner und habe irgendwie eine vorgeschriebene Dimension von meinetwegen 480 Pixel mal 160 Pixel. Und dann komme ich aber auf ein Gerät, was in der Breite schon nur 320 anzeigen kann. Und dann habe ich das erste Problem. Dann ist mein Responsive Web Design hinne oder ich krieg Schere rein mit der Werbung. Weil noch zumindest es so ist, dass du, natürlich ist es kein Problem, die Grafik so anzupassen. Aber sie wird dann halt schmaler. Sie hat nicht die vorgegebenen Dimensionen. Und das ist was, wo die, glaube ich, noch nicht wirklich diskussionsbereit sind.
Ja, weil man dann je nachdem die Schrift auf dem Werbebanner nicht richtig sieht. Und bei Google hast du dann auch Probleme, wenn du zum Beispiel deren Werbung einbindest, der Button oder der Infobutton zum Beispiel, wo da steht, worum es sich da handelt, muss immer sichtbar sein. Wenn du dann die Maße dann so veränderst, dass dieser Button vielleicht nicht einsehbar ist, kriegst du nicht nur Ärger von Google, sondern kannst auch eventuell auch abgemahnt werden. Das ist auch da auch immer so eine Sache.
Und das ist eben, also das geht weit darüber hinaus, nur zu sagen, deren Werbebanner passt aber nicht zu meinem Farbschema. Sondern das ist schon, da gibt es, soweit ich weiß, mich mit Werbung in Responsive Web Design jetzt länger nicht mehr befasst, aber da gibt es, glaube ich, auch noch keinen richtigen Lösungsansatz. Wird auch nicht möglich sein. Das ist auch nicht nur Responsive Web Design, es ist ja auch schon mit flexiblen Layouts schwierig. Ne, wenn du jetzt sagst, ich habe flexible Breiten in meinem Blog, dann kriegst du da auch Probleme. Also kann man das vielleicht eher noch umgehen, weil man diese ganz kleinen Gerätebreiten nicht so hat. Aber das, generell ist es jetzt so, dass man statische Inhalte oder Bildinhalte oder Flash-Inhalte, da kann Robert dann wieder mit der Barrierefreiheit dazukommen, ist generell schwierig. Insofern glaube ich, die Werbung wird sich verändern müssen auf mehr dynamisch formbare Inhalte wie eben Textwerbung. Insofern.
Ja, aber es gab da eine Zeit lang, wenn ich jetzt mal so einen kleinen Exkurs mache, ich weiß nicht, ob dich einer von euch da erinnert, es gab bis vor 2-3 Jahren war das ja noch recht in, dass man dann halt einfach die Links verkauft hat. Ich habe damals auch recht ansehnlich Geld verdient, auch so im vierstelligen Bereich, und das habe ich damals so öffentlich gemacht, seit dieser Zeit mache ich das nicht mehr, dass man einfach dann die Textlinks verkauft hat, wo es halt die PageRank-Vererbung war, und das dann, sage ich mal, als die Werbeform eingesehen habe, die halt am einfachsten anzupassen ist, dass die Besucher am wenigsten stört und auch die Ladezeit der Webseite nicht beeinträchtigt, weil man darf ja auch nicht vergessen, viele JavaScript-basierte Werbeformen natürlich blähen die Webseite wirklich richtig auf.
Ja, zumal du die, glaube ich, alle inline einbinden musst. Also nicht irgendwie, wie man es heute eigentlich so macht, dass man sagt, okay, ich nehme alles JavaScript, was ich für meine Seite brauche, und haue das in eine Datei und komprimiere diese auch noch, sondern nein, muss das in den Quelltext ins HTML einbinden. Und das zieht richtig.
Ja, das, also wie, ich habe da einige Tests gemacht und das ist echt, also die größte Bremsen waren halt natürlich diese JavaScripte. Aber wie gesagt, diese Werbeform ist mittlerweile für die allermeisten Webmaster eigentlich tot, weil natürlich Google da mit ordentlichen, sage ich mal, Abstrafungen droht. Und was mich dann auch immer so irgendwie gestört hat, dass irgendwie die Leute, die seit Jahren sagen, such dir die und die Form aus, dann ist das okay, sich dann auch an diese Werbeform dann gestört haben. Also ich kann mich ja noch erinnern, so irgendwie um die Jahrtausendwende hat man dann gesagt, ja, dann binde einfach einen Banner ein, dann wird das gut, ne? Weil wie gesagt, wir wollen alles kostenlos im Internet haben. Das darf keine Bezahlschranken geben und ich bin ja prinzipiell auch gegen Bezahlschranken, weil wo soll das enden? Dann bin ich bei jeder zweiten Seite, kann ich dann zahlen. Lieber habe ich es kostenlos und trage dafür halt auch die Werbung. Ja. Dann haben die Leute die Banner gestört, dann haben wir gesagt, dann binde doch einfach die Textlinks ein, ne? Oder Partnerlinks oder was auch immer. Ja, und dann haben die Leute das auch gemacht, dann hat die auch das auch gestört und so weiter. Also ich habe irgendwie prinzipiell das Gefühl, dass es so eine gewisse Masse an Leuten im Web gibt, egal was für eine Werbeform du nimmst, egal wie wenig die stört, die wird die dann trotzdem stören.
Ja, klar.
Und das ist das, was ich,
Ich glaube, es gibt immer Puristen in der Thematik.
Also. Und das ist das, was ich meinte. Du musst halt, wenn du Geld damit so verdienen möchtest, musst du halt ein dickes Fell haben und einfach akzeptieren, da gibt es immer so eine gewisse Anzahl von Leuten, die stört das. Und wenn du die als Besucher behalten möchtest, dann binde halt einfach keine Werbung ein. Beziehungsweise das, was als Werbung erkennbar ist. Die andere Werbeform, die sie nicht stört, ist das Reputationsmanagement mit Blog. Ist für mich eigentlich auch Werbung, aber für diese Leute ist das halt keine Werbung.
Ich wollte noch kurz was anderes erwähnen, weil ihr vorher Flash und GIF erwähnt habt. Ich habe jetzt vor kurzem zwei Artikel gelesen, die gemeint haben, aufgrund sozusagen dessen, dass man Flash eigentlich immer mehr sozusagen verbannt und andererseits aber auch, dass die Videoformate noch so unterschließend, dass angeblich, dass die animierten GIFs neue Renaissance erleben. Aber jetzt künstlerisch gestalteter halt.
Also ist ja
danke, Apple. Wobei ich jetzt schon ein paar ganz nette Sachen gesehen habe. Also von animierten Flugzeuglandungen bis dorthin. Also es gibt, glaube ich, Leute, die sich da mit relativ großen GIFs sehr, sehr künstlerisch hier bewegen. Also das zum Thema Animated GIFs
sind sozusagen tot. Es gibt kein iOS-Gerät, auf dem Flash unterstützt wird. Und deswegen ist das angesichts der Verbreitung von iPhones und iPads ist das durchaus eine ernstzunehmende Bedrohung für weite Teile dieser Werbeindustrie. Und dann wird man natürlich erfinderisch und dann fängt man an zu tricksen.
Ja. Das ist ja so, immer wenn ich auf Google Plus irgendwelche bewegten Bilder sehe, sind das in 99,9% sind das animierte GIFs. Und ist schon erstaunlich, was da so reinpasst. Ja. Ne? Aber eine Frage mal an euch. Es gab ja mal eine Zeit lang, zumindest so um 2005, 2006 rum, war das in Rede animierte PNG-Grafiken. Ja. Weil PNG-Grafiken so ein bisschen kleiner sind als GIFs. Ist da irgendetwas draus geworden?
Ich glaube nicht. Es gibt ein analoges Format, das, glaube ich, MPNG hieß oder MNG, ich weiß es nicht mehr, mit dem man im Prinzip das, was man mit GIFs, die ja auch patentrechtlich, glaube ich, mal irgendwie in Frage standen, aber also, dass das irgendjemand verwenden würde, wäre mir noch nie aufgefallen. Das ist schon was im Web animiert ist, ist zumindest in der Massenwahrnehmung, ist entweder GIF oder Flash. Das ist ja aber eh immer schwierig, gerade mit so Bildformaten. Es gab auch irgendwann mal, und das kam in letzter Zeit durch Responsive Web Design nochmal wieder hoch, ein auf JPEG basierendes Bildformat, was auch abwärts kompatibel zu JPEG ist, aber eine bessere Qualität bei höherer Kompression oder so ermöglicht. JPEG 2000 verwendet keine Sau. Da lag es aber, glaube ich, daran, dass die Browser-Unterstützung nicht da ist oder da war oder irgendwie sowas. Und Animated GIFs sind natürlich total hochgekommen durch Tumblr. Ne? Also wenn du mal so das durchschnittliche Tumblr-Log hat, also ständig irgendwelche ganze Filme irgendwie, die letztendlich animierte GIFs sind. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist das irgendwie cool bei den Kiddies. Keine Ahnung.
Tja. ja. Oder irgendwie so mit einer veralteten Technik so viel wie möglich rausholen. Einfach pimpen, bis der Arzt kommt.
Das sind die alten C64, ja.
Leute. Wir haben noch zwei Themen auf dem Zettel, okay, die keine Werbung sind, die ich aber mit reinnehmen wollte, um einfach mal zu zeigen, man kann mehr machen, als nur irgendwie Anzeigen schalten und trotzdem ein bisschen Kohle reinholen. Und das eine ist ein Konzept, was in der WordPress-Welt, soweit ich das beurteilen kann, super funktioniert und mit dem man da auch richtig Kohle machen kann. Und das sind die sogenannten Premium-Templates. Kannst du kurz erzählen, während ich mich räuspere, was das sind?
Ja. Also meinst du mich? Ja, im Grunde genommen ist das einfach, du erstellst ein Template. Bei WordPress nennt man das Themes. Ich weiß nicht, ob ich dieses TH richtig ausspreche. Ich bin kein Englischspeaker. Auf jeden Fall kannst du halt Layouts erstellen und die bietest du dann zum Verkauf an. Also die Leute lizenzieren das und zahlen dann einen entsprechenden Obolus dafür, dass sie das halt dann einsetzen können. Und du kannst das entweder dir eine eigene Plattform aufbauen und die dort selbst zum Verkauf anbieten, quasi du kümmerst dich um die Verwaltung und den Verkauf, oder du gehst zum einen der großen Anbieter, das ist zum Beispiel Teamforest ist eins, wo du dann halt entweder dein Plugin oder das Template zum Verkauf anbietest, und damit kannst du natürlich, ich kenne zwei, drei Leute, die können davon leben und die machen auch ordentliche Umsätze, ja, damit.
Ich habe mich neulich mal umgesehen, auf ThemeForest wird das nämlich ziemlich transparent gezeigt. Da siehst du also den Preis, wobei man dazu sagen sollte, den kann man, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht frei bestimmen, sondern da redet ThemeForest ein Wörtchen mit, beziehungsweise der richtet sich, glaube ich, auch danach, wie viel du schon verkauft hast oder wie viel du schon gemacht hast. Und die geben halt auch an, wie oft ein Theme oder Template schon verkauft wurde. Und das zahlen dann ich als kleiner Webdesigner ganz schön die Ohren an.
Ja, genau. Also, und vor allem ist es auch noch interessant, du hast dann die Möglichkeit, das ist aber nur sinnvoll, wenn das Layout noch nicht so oft verkauft worden ist, dass du den quasi mehr oder weniger exklusiv kaufst. Und dann hast du dann schon Preise so 2, 3, 4, 5.000 Dollar, die das dann zusammenkommen. Das basiert
ja eigentlich darauf, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, ein relativ schlichtes Blockdesign, würde ich mal schätzen, sitzt jemand wie du oder ich, keine Ahnung, 2, 3 Arbeitstage vielleicht. Und dann wissen wir beide, was 2, 3 Manntage in unserem Job kosten, und wir wissen auch, dass das kein Blogger auf der Welt ausgibt. Deswegen sagt man, okay, wir stellen das auf eine dieser Plattformen, bieten das an und rechnen eben damit, dass wir das nicht an einen verkaufen, sondern an, weiß ich nicht, 50, 100, 200 Leute. Und da muss man echt sagen, also es gibt Leute, die haben auf ThemeForest mit einem einzigen Blog-Design eine 6-stellige Summe verdient.
Ja, das ist natürlich möglich. Und vor allem muss man halt natürlich immer so schön die Trends abpassen. Und also ich kann mich erinnern, ich habe damals, das war 2005 rum, habe ich an so einem Contest teilgenommen, als WordPress noch relativ jung war. Und habe dann ein Template entworfen, das nannte sich damals Red Train, so ein rötliches mit so einem Zug, das in Bahnhof einfährt. Und das hat sich war so gut, sage ich mal, verbreitet. Ich habe es damals kostenlos angeboten, dass ich dann noch 3, 4 Jahre basierend auf diesem Template Anfragen bekam. Also das ist auch nicht nur wichtig, sage ich mal jetzt, wenn du das zum Verkauf anbietest, sondern dass du auch Kunden darüber bekommst. Das ist auf jeden Fall, wenn man dann den richtigen Zeitpunkt erwischt, hat man dann entweder, wie in dem Fall, eine 6-stellige Summe verdient oder bekommt dann über Monate und Jahre hinaus dann Kundenanfragen. Also das ist, ob das jetzt bei Serendipity eine Möglichkeit, man könnte es ja mal versuchen. Ich weiß nicht, ob es da...
Also es gibt ein Bezahl-Template, sagen wir mal, in der Geschichte von Serendipity. Ja. Das ist das Kinetic von Don Chambers. Das ist ein Magazin-Template, was basiert auf dem noch Standard-Template Bulletproof, aber es ist eben auch so eine Magazin-Geschichte. Und er hat es sehr gut getimed zum richtigen Zeitpunkt, als diese Magazin-Templates in Blogs fürchterlich beliebt waren. Was es kostet, wüsste ich im Moment aus dem Stand gar nicht mehr, aber Robert weiß es, glaube ich.
Ich habe es mal gewusst, ich habe es gekauft, aber ich weiß es nicht auswendig. Ich glaube, 40, 50 ja, Dollar waren so
das eigentlich. Also, glaube ich, für WordPress Premium Templates auch üblich sind, für bessere zumindest.
Ja.
Aber.
Ja, aber ich glaube nicht, dass er die Masse
sein Recht hat. Die Masse ist ja einfach nicht okay. Also, das ist schon auch so, dass man sagen muss, also. Ob jetzt jemand, der so ein Tagebuch-Blog oder der ein merkwürdiges Hobby hat und darüber bloggt, ob der nun unbedingt bereit ist, 40, 50 Dollar für ein Theme auszugeben, wage ich zu bezweifeln. Und selbst wenn es diese Leute gibt, brauchst du einfach eine gewisse Masse. Und die ist bei Serendipity einfach leider nicht vorhanden. Also als Vergleich kann ich zum Beispiel sagen, dass das angehende neue Standard-Template 2K11 habe ich ja im Auge als Autor und da weiß ich im Moment von, glaube ich, 35 Blogs, die es benutzen. Das wäre schon ein brutal guter Wert für ein einzelnes Theme für Serendipity. Das sind Werte, da lachen die mich auf ThemeForest mit WordPress aber aus. Also das, da reden wir schon von tausenden Nutzern ein und desselben Themes.
Ja.
Und so gesehen, also wenn ich das mal aus Sicht eines Freiberuflers kalkuliere, muss ich ganz ehrlich sagen, also mit 20 oder 30 potenziellen Nutzern wird das schwierig. Da müsste man schon dann einen Preis pro Benutzer nehmen, den dann wieder keiner zahlt.
Oder du hast eine Mischkalkulation. Du veröffentlichst, sage ich mal, mehrere solche Templates. Und guckst, dass es jetzt, wenn du sagst, ich möchte Nischen bearbeiten, in WordPress tummeln sich zu viele Leute rum, dann könntest du hergehen und sagen, pass mal auf, ich mache so eine Plattform, da biete ich die fünf gleichen Templates für Serendipity, für Textpattern und was weiß ich, so noch zwei, drei weitere. Ja. Müsste man gucken, ob sich das dann rentiert, dass du quasi dann die Nische bearbeitest. Dass du sagst, okay, WordPress ist mir persönlich mittlerweile auch schon teilweise zu übersättigt. Und gehst dann einfach und sagst Serendipity, Text Pattern und Co.
Wobei, also als jemand, der neulich mal einen verregneten Nachmittag damit verbracht hat, sich mal WordPress-Themes anzugucken aus der Nähe, muss ich dir sagen, da steckst du auch schon ganz schön Arbeit rein, um dich in mal eben ins Template-System eines Blog-Systems oder CMS einzuarbeiten. Das ist schon,
ja, klar.
Das ist schon Aufwand.
Darf ich vielleicht noch kurz ergänzen? Ich habe jetzt nachgeschaut. Ich habe mich ein bisschen geirrt. $79.95 die Single-License und $199.95
die Multi-Site-License. Ich würde aber vermuten, dass diese Premium-Templates vielleicht auch eher bei Leuten ankommen, gerade die höherpreisigen für WordPress, bei Seiten, die auch Geld mit der Seite verdienen und eben sagen, ey, ich könnte mir vielleicht selber ein Template bauen, aber ich habe nicht die Zeit dazu und dann gebe ich halt 40, 50 Dollar aus.
Völlig richtig.
Und die Seiten gibt es eben bei Serendipity in dem Sinne eigentlich auch nicht. Es gibt relativ wenig gewerbliche Blogs, die mit Serendipity betrieben werden.
Oder wo das Budget begrenzt ist. Also das stimmt schon, was du sagst. Sehr viele Affiliates, die Affiliate-Blogs aufziehen, die sagen, pass mal auf, ich gehe zu ThemeForest oder wo auch immer und kaufe dann 80, auch wenn es 80 Euro kostet, ist das nichts im Vergleich, wenn du, sag ich mal, bei einem Freelancer ein individuelles Design einkaufst. Oder es sind dann halt Leute, davon habe ich auch eine Handvoll Kunden, die sagen, pass mal auf, ich habe XY-Betrag, das ist ein hoher dreistelliger Bereich. Das ist ja klar, jedem von uns klar, damit bekommst du kein individuelles Layout. Die sagen, ich kaufe dann dafür ein, bei dir die Installation und Anpassung eines Weblogs und die Anpassung des Premium-Templates XY.
Das ist ja übrigens, wie wir es vergessen, in der WordPress-Welt kennt man jetzt schon den Begriff Free Premium Templates. Das heißt, das Template kostet nichts, ist aber von der, wie soll man sagen, von der Qualität, vom Anspruch her mit diesen Premium-Templates vergleichbar. Was vermutlich auch dazu geführt hat, ein bisschen, dass der Markt da ein bisschen verbessert ist.
Ja, du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst ja sagen, ich mache ein Team und Template biete es kostenlos an. Und dann, wer Support von mir haben möchte oder den Copyright-Link entfernen möchte, der zahlt XY Euro dafür.
Copyright-Link entfernen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das hatten wir ganz viel mit Bulletproof, dass Leute sagten, ich finde das toll, ich möchte es benutzen, aber kann ich nicht diesen blöden Link da im Futter rausnehmen? Und letzten Endes haben wir dann irgendwann, eigentlich hatten wir mal gesagt, nicht so gerne. Und später sind wir übergegangen zu, ja, mach mal. Einfach weil dieser Aufwand zu kontrollieren, einfach, ne, für ein freies Template völlig utopisch war. Die Frage ist halt auch, können wir ganz gut verbinden mit einer anderen Geschichte, die ich noch im Kopf hatte. Wenn ich jetzt sage, ich gehe nicht zu ThemeForest, sondern ich biete das selbst an, dann biete ich ja im Prinzip bezahlte Downloads an, was man auch für andere Dinge machen könnte, beispielsweise E-Books. Theoretisch kann ich auch hingehen und kann zu Hause... Ja. Das hast du gemacht.
Entschuldigung. Nein, bei E-Books habe ich kurz gemacht, weil... Ja, nein, nein, aber E-Books, da gibt es ja auch die Dark Side of the Moon und das ist ja...
Das ist schon eher,
da ist eine sehr offene Geschichte.
Die Dark Side of the Earth.
Ja, es ist ja, leider ist das so, dass halt, sage ich mal, durch so einige Gestalten die E-Book-Segment in Verruf geraten ist. Es ist leider so.
Andererseits ist es natürlich auch eine Geschichte, wo man sagen kann, wer eh schreibt, ne? Vlad könnte zum Beispiel hingehen und sagen, ich nehme jetzt alle meine Blog oder meine 10 besten Blogartikel aus 2012 und schmeiße die in PDF und biete das als E-Book an.
So ähnlich mache ich das ja auch schon. Ich habe nämlich, ich biete ja auf akademie.de, biete ich ja WordPress-Workshops an. Und dann haben sich so über die Zeit diese üblichen Fragen und Abläufe eingesammelt. Und das habe ich dann zusammen mit meiner Frau damals in 2 E-Books zusammengepresst. Und wollte eigentlich damit zum Verlag gehen und habe mehrere Verlage dann abgefragt, wo ich ja früher die Bücher veröffentlicht habe, ob die das nicht haben wollten, ob wir das nicht im Buch draus machen könnten. Das wäre denen aber leider zu kurz. Das eine ist 45 DIN A4 Seiten und das andere ist so 62 DIN A4 Seiten. Und die meinten, ja, kannst du das nicht ein bisschen länger machen? Ich so, nee, es ist alles Notwendige drin. Der jetzt das nur unnötig aufzublähen, bringt ja nichts. Nee, dann können wir das nicht machen. Und so kam ich auch dazu, mich mit den Kindle-Datenformaten zu beschäftigen und Amazon. Und habe die eigentlich jetzt auf Amazon veröffentlicht vor über einem Jahr. Und das entwickelt sich erstaunlich gut. Also ich bin jetzt momentan, so wenn ich mir von Anfang an gucke, im Schnitt bei 210, 220 Euro im Monat verdiene ich damit.
Finde ich übrigens, wollte ich mal zwischendurch sagen, finde ich bewundernswert, dass du, wie offen du mit deinen Einnahmen aus verschiedenen Quellen umgehst. Finde ich nicht selbstverständlich, hätte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Wir haben es vorher nicht abgesprochen. Finde ich gut, aber letzten Endes...
Nee, Gesamtsumme nenne ich nicht, weil das das nachher hier heißt das immer hinterher, ja, ne, Schwanzvergleich kennst du ja, aber so einzelne, nur damit die Leute wissen, das ist so viel ist das nicht, aber je nachdem, wie man das ansetzt, kommt da schon einiges zustande. Ja, also das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache, weil im für Leute, die, wie du schon sagtest, Matthias, die viel schreiben und die auch viel zu erzählen haben. Und natürlich muss man auch bei Kindle E-Books auch aufpassen oder E-Books allgemein. Da gibt es natürlich auch viel Schrott.
Die haben ja auch gerade 5 Millionen PR-Feuer gekriegt wegen dieser, hast du bestimmt gelesen, diese, weiß nicht, was für eine Landsmännin es war, Amerikanerin oder Engländerin, die irgendwie...
Norwegerin, glaube ich, der sieht da einen Account da...
Ja, da gab es irgendeine Mauschelei mit angeblich 2 Amazon-Accounts, die sie aber gar nicht hatte. Und dann hat Amazon ihr von heute auf morgen das Kindle leer gefiecht.
Ja, und die Leute vermuten auch, ein Blogger vermutet, IT-Blogger vermutet, dass es daran liegt, die hat das Kindle gebraucht gekauft.
Das?
Und wahrscheinlich hat irgendwie, bei Amazon ist immer noch so der Erstkäufer, der Erstregistrierte, dann irgendwie immer mit dabei. Und anscheinend hat er vielleicht mit seinem Account, vermutet man, irgendwie einen Blödsinn gemacht. Und diesen Account hat man dann aber ihr zugerechnet. Und so vermutet er, dass es das zustande kam. Aber das Problem hatten die, glaube ich, Amazon schon vor 3 oder 4 Jahren schon mal, als sie irgendwie 1 oder 2 Leuten irgendwelche Downloads da gelöscht haben. Und ich hätte gedacht, die hätten daraus gelernt, weil die dann auch damals zu hohen Strafzahlungen verdonnert wurden. Ich glaube, einer von denen hat irgendwie mehrere $10,000 bekommen
okay.
von Amazon. Und ich hätte da gedacht, die hätten da was daraus gelernt und machen jetzt wieder so einen Fehler.
Aber gibt es eigentlich eine Plattform, wo ich mein Buch als PDF auch anbieten kann gegen Bezahlung? Weil selber so Bezahlvorgänge zu starten, ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel der Mühe, das auf der eigenen Webseite irgendwie so einen Commerce-Shop aufzubauen, nur dafür?
Also du kannst, wenn du es ganz komfortabel haben möchtest, würde ich sagen, einfach dann entweder PDF bei iTunes oder bei Google Play. Das wären so die Möglichkeiten, die mir so einfallen, also bei Google Books.
Dürfte auch sehr akzeptiert sein, ne, mit der ganzen iPhone, iPad, Android-Verbreitung. Gibt ja auch nicht wenig Leute, die gar kein Kindle haben, sondern auf dem Tablet Bücher lesen. Werden jetzt vermutlich eher noch mehr.
Aber im Grunde genommen, ich habe ja so eine Anleitung dazu verfasst. Das Gute ist, dass sowohl EPUB als auch Kindle-Format, das sind die zwei wichtigsten EPUB-Formate, alle eigentlich auf XHTML bzw. HTML basieren. Und die kannst du dann zur Not auch mit einem Texteditor erstellen. Und wenn du dir die Mühe machst, aus einem Text PDF zu machen, dann ist es eigentlich keine großartige Arbeit, daraus ein HTML-Dokument und den nächsten Schritt Kindle oder in EPUB-Format
zu machen. Jetzt mache ich bloß Werbung und sage, dass es beim Vlad in seinem Blog einige gute Artikel gibt, wie man mit Kindle und Co., also für Kindle und Co. Artikel erstellt.
Ja, also ich würde, wie gesagt, also ich würde nicht nur auf PDF fahren, sondern einfach auch gucken, und das ist es ist einfach gemütlicher zu lesen. Also wenn du jetzt wirklich textlastige Sachen hast, wo wenig Tabellen vorkommen, dann ist es auf jeden Fall, finde ich, angenehmer zu lesen, wenn man das in E-Book-Format umwandelt. Und ich kann das auf dem Kindle lesen als PDF. Das ist immer so, ja, wie soll ich sagen, so ein starres Format ist das. Und das ist, finde ich, immer so unangenehm zu lesen.
Tabellen sind generell ein Problem mit E-Books teilweise. Also gerade große Tabellen habe ich neulich erst von einer lieben Kollegin gehört, die einen Kalender, den sie pflegt für, ich glaube, es waren Feiertage, aber jetzt kann ich mich auch täuschen. Und das sollte in ein E-Book verwandelt werden, um die zugehörige Webseite auflösen zu können, und das war layouttechnisch nicht so das Einfachste.
Nee. Ja, weil Kindle, wie gesagt, hast du nicht nur auf den 6 Zoll Reader oder 7 Zoll und Kindle Fire, sondern du hast natürlich die kostenlosen Kindle Apps auf iPhone, iPod und den Android Smartphones. Und das ist dann halt natürlich schwierig. Du kannst aber dann in der Beschreibung auch sagen, es eignet sich nur für die großen Geräte. Ja. Aber das stimmt schon. Also Tabellen sind das Problem. Bilder nicht so sehr. Damit kann auch der Kindle Reader, der nur 16 Grautöne beherrscht, kann damit recht gut umgehen. Ich war erstaunt, als ich mir die Bilder damals beim ersten Mal angesehen habe. Das klappt recht gut. Auch Codebeispiele kommen vergleichsweise gut daher. Aber Tabellen sind echt.
Warum soll es denen besser gehen als uns im Web? Ne? Genau. Also eine Tabelle zum Beispiel, wir reden jetzt nicht von so Tabellen mit 3 Spalten und 3 Zeilen, sondern große Tabellen sind auch, gerade wenn du auf Responsive Web Design gehst, sind große Tabellen die Hölle. Ganz klar.
Verschachtelte Tabellen mit verschmolzenen Zellen und
Kopf- und Fußzeilen und die dann verbunden. Ganz fürchterlich.
Ja. Also wenn es umfangreiche Tabellen sind, dann würde ich wirklich sagen PDF-Dokument, weil PDF ist, so sehe ich zumindest, was meine persönliche Warte ist, ist so was, das druckt man sich aus und liest dann auf dem Sofa. Und sofern wirklich Text und ein bisschen Bilder überwiegen, würde ich, Robert, an deine Stelle gehen, wenn du schon dabei bist, dir Mühe gemacht zu machen, ein PDF-Dokument zu generieren, dann leg ein Schüppchen Mühe mehr drauf und mach dir noch EPUB und Kindle. Und das ist wirklich sehr, du hast da sehr benutzerfreundliche Plattform, zumindest mit Kindle, um deine Inhalte dort zu publizieren.
Ja. Da sind wir einmal rum.
Ja. Ich hab noch eine
Frage. Also wir sind noch nicht,
ich habe noch eine Frage, noch
durch,
die für mich noch aufgetaucht ist, nämlich du hast einmal deine Statistik-Software erwähnt. Wie viel spielt eigentlich sozusagen die Rolle so der Durchforstung deiner statistischen Daten für die Frage von Bewerbung eine Rolle im Sinne von auch, welche Suchbegriffe landen bei mir und Co.?
Finde ich, also ich gucke, bin jetzt nicht täglich in meine Statistiksoftware und schaue mir da an, was die Leute da gemacht haben, wie die gekommen sind und mit welchen Suchbegriffen. Aber häufig nehme ich mir Zeit dafür, so, ja, wie soll ich sagen, einmal die Woche vielleicht, und gucke einfach, mit welchen Begriffen sind die bei mir gelandet, wonach haben die gesucht, einfach nur um zu gucken, was bewegt die Leute, was interessiert die, und wo, und dann gucke ich mir dann die entsprechenden Artikel an, so als Inspiration, um zu gucken, kann man diesen Artikel vielleicht was verbessern? Also sage ich mal so als Inspiration für neue Inhalte. Weil klar, ich schreibe viel über meine Arbeit und was mich auch sonst so bewegt bezüglich meiner Arbeit. Aber das reicht ja nicht immer. Und ich meine, wenn du dann, sage ich mal, sehr aktiv bist, dann hast du irgendwann mal das Gefühl, ich habe schon über alles geschrieben, und dann guckst du dir mal die Suchbegriffe, mit welchen die Leute jetzt auf deine Seite gekommen sind, und so, ach, das ist ja interessant, darüber habe ich ja noch gar nichts geschrieben.
Man staunt auch manchmal, welche Artikel dann abgehen wie Schmitz Katze, obwohl man selber gedacht hat, das ist vielleicht nicht so ein tolles Thema. Ja. Und irgendwas, was man selber gedacht hat, Mörderthema, hochinteressant, müssen die mir aus den Fingern reißen, guckt sich keine Sau an.
Ja. Ja, das ist schon erstaunlich, und man lernt einfach ein bisschen Demut, wenn man die Statistiksoftware studiert, weil dann merkt man richtig, oh, ich bin mit meinem Lernprozess noch lange nicht am Ende gelangt. Und ja, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, das gehört ja halt einfach dazu. Also ich denke mir, also ein bisschen SEO, ein bisschen Grundlagen von Marketing und ein bisschen Grundlagen von dieser Verstehen der Statistiksoftware gehört ja so quasi zum Fundament eines Webworkers. Das sollte er eigentlich in Grundlagen ein bisschen beherrschen.
Was vielleicht auch noch spannend ist, ist, wer Vlad auf Twitter folgt, sieht, dass du, ich sag mal so, du bewirbst schon auch relativ offensiv Inhalte über Twitter, auch teilweise ältere Artikel, glaube ich, immer mal wieder.
Ja.
Und wahrscheinlich auch über Facebook und Google Plus. Wie wichtig ist das, dass es, also sagen wir mal,
ja, da verknüpfen wir jetzt mehrere Themen, weil wir hatten das Stichwort V-Wort, ne? Und du brauchst ja pro Jahr 1500 Zugriffe. Aber das ist nicht der einzige Aspekt. Mir ist nämlich, ich verbinde gerne mehrere Sachen, wenn es möglich ist. Ich habe irgendwann mal gemerkt, auch an mir selber, dass Leute, das habe ich jetzt hinterher bemerkt, schon mehrfach den gleichen Artikel bewerben. Aber mir ist das erst später, sage ich mal, nimm mal an, Autor A twittert dreimal über den gleichen Artikel in den Raum von 3 Monaten. Und mir ist das erst beim dritten Mal aufgefallen, weil einfach deine Aufmerksamkeitsspanne ist einfach zu klein. Viele Artikel gehen dir dann in Twitter verloren, oder du bist halt einfach nicht online. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist einfach ein flüchtiges Medium. Und wenn du der Meinung bist, ich habe einen Artikel, der ist echt geil, dann finde ich es einfach legitim, dass man den quasi 3 oder 4 Mal im Jahr, falls er immer noch aktuell ist, dass man ihn in Twitter erwähnt, weil einfach beim ersten Mal, auch noch beim zweiten Mal, es nicht alle mitbekommen haben. Und was auch noch, was ich noch mache, ist zum Beispiel, ich bekomme eine Frage von einem Kunden oder einem Leser, sag mal, das und das, wie kannst du mir da helfen? Und sehr häufig, ist mir nämlich letztens aufgefallen, lande ich auf meiner eigenen Webseite. Und dann, wo ich schon mal da bin und denke, ey, cool, das hat mir und dem geholfen, hier hau ich das nochmal auf Twitter raus. Und sehr häufig hat sich dann herausgestellt, das ist auch ein Artikel, der mit irgendwie VG Wortpixel dann verbunden ist. Und so schaue ich, dass ich das Nützliche mit Angenehmen und was auch immer irgendwie verbinde. Und das mache ich dann auch, ja, was heißt offensiv? Ich gucke dann, dass ich ein bestimmtes Kontingent nicht überschreite, so dass ich da nicht wirklich allen dann auf die Nüsse gehe. Sollte man ja natürlich auch darauf aufpassen, dass man die Leute nicht zu sehr nervt. Aber ich denke mir, wenn das in Kunden interessiert und dem auch geholfen hat oder im Leser, dann auch vielleicht in anderen Leute, die mir auf Twitter mich auf Twitter lesen. Und das gehört ja, denke ich mir, ich bin der Meinung, dass sowohl Twitter als Google Plus auch auf Facebook einfach die Mittelchen sind, die deine Leser auf Blog zurückbringen sollten. Also ich halte jetzt nichts davon, irgendwelche Inhalte auf sozialen Netzwerke auszulagern, sondern eigentlich Weblog ist dein Heimathafen. Ja. Und alles andere gehört ja dazu, um das zu komplettieren.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben ja alle schon in Zeiten geblockt, als dieses Artikel ankündigen über Facebook, Google Plus und Twitter. Twitter gab es noch gar nicht, Google Plus sowieso nicht. Merkst du, dass das, oder kannst du einschätzen oder irgendwie formulieren, wie viel mehr das bringt, im Vergleich zu vorher, wo man einfach so vor sich hin geblockt hat?
Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt mehr ist. Das hat sich ja einfach nur verlagert. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen habe ich irgendwie Artikel auf Peronet geschrieben, wo ich gesagt habe, dass man die Zahl des Besucheraufkommens von sozialen Netzwerken nicht überbewerten sollte. Natürlich kommen da immer welche, wenn du twitterst. Ich merke das ja natürlich, wenn ich dann die Statistiksoftware mir dann anschaue, dass da schon welche kommen. Aber zum Beispiel im Vergleich dazu, obwohl das ein Bruchteil von Google-Aufkommen ist, die Bildersuche bringt zum Beispiel auf Peronet, und obwohl das kein Bilderblog ist, mehr Besucher als Twitter und Facebook und Google Plus zusammen.
Die Bildersuche bringt so wahnsinnig viel rein.
Yeah. Ja, also das darf man ja halt nicht unterschätzen. Das hat sich ja früher verlagert. Früher haben die Leute einfach viel mehr kommentiert. Jetzt tummeln sich die ganzen Kommentatoren und kommentieren deinen Artikel auf Google Plus oder Facebook. Ja. Das hat sich ja einfach nur verlagert. Das ist jetzt nicht Besucheraufkommen ist relativ konstant. Das hat sich einfach nur ein bisschen, wie soll ich sagen, verlagert. Jetzt wird, wie gesagt, dort kommentiert, aber gelesen wird so.
Und man hat mehr Arbeit, weil du hast nicht mehr nur die Kommentare in deinem eigenen Blog, sondern du hast dazu auch noch Kommentare auf Twitter, Kommentare auf Google Plus und Kommentare auf Facebook.
Und Xing kommt auch noch dazu. Xing. Und das ist dann, wie ich immer Leute, so wenn es Social Media Experten dann sagen, ja, du musst gucken, die Strategien überlegen, Content A auf Facebook, Content B auf Google Plus. Das ich so, ja, du, dir ist klar, dass ich einen Tag von 24 Stunden habe und sonst auch noch essen und schlafen möchte. Das geht einfach nicht, das wiederholt sich. Und ich finde es einfach, das gehört für mich dazu, das ist okay, dass man einfach Werbung für sein eigenes Weblog macht. Und also wie gesagt, ich habe da mal vor Monaten einen Artikel darüber geschrieben, Heimathafen Weblog, und das dazu stehe ich. Das ist,
sagt Robert ja auch immer. Ne? Also diese ganzen Netzwerke, wo du auf das Wohlwollen und auch die wirtschaftliche Gesundheit eines Dienstes oder Netzwerkes angewiesen bist, ne, das ist schön, das zu haben, aber der Heimathafen ist das selbstgehostete Blog. Da sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig. Und vor ein paar Monaten haben wir mal diskutiert, ob Google Plus vielleicht mittelfristig so kleine Blog-Plattformen wie Posterous und Tumblr killen könnte, weil die Leute lieber auf Google Plus bloggen. Nur ist Posterous so gut wie tot, aber das hat andere Gründe. Ja. Aber ich glaube mittlerweile nicht mehr dran. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Tumblr killen kann. Dafür ist es mittlerweile zu groß, aber.
Soll man nie behaupten, nur weil das groß ist. Bin mir nicht so sicher.
Also, ich glaube, also wenn Google Plus irgendetwas killen würde, dann eher Tumblr. Ob es dann wirklich klappt, weiß ich nicht. Aber die eigenen Weblogs, das wird immer so bleiben, weil, wie gesagt, wie Matthias schon gesagt hat, du bist auf Wohlwollen eines Dienstes angewiesen, und wir haben, jeder kennt so Geschichten, wo wir dann, die man dann liest, wie die Leute dann damit auf die Nase gefallen sind. Und ich,
oder sich, wie gesagt, auch, also vor allem ärgern, dass sie ihre Daten nicht mehr rauskriegen, ne? Also ich erinnere mich
das hier,
wie hieß es, dieser Bilderdienst vor Instagram? PicPlease.
PicPlease, ja.
Ne? Und dann saßst du da und hast deine 200 Fotos einzeln Stück für Stück, weil die Idioten von heute auf morgen zumachten und keinen Download als ZIP anboten.
Ja. Gab es dann schon noch, aber erst später. Aber ja, hat dann auch keiner gewusst. Ja. Also wobei ich mir immer denke, langsam, ich denke mal, ich verbreite manches einfach in Social Networks, und das ist halt flüchtig und das ist gut. Also es ist okay so, weil ein bestimmtes Foto morgen eh keine Aktualität mehr hat. Aber ich denke mal, gerade die Dinge, die wertig, also für mich wertiger sind, denke mal, das ist gerade in meinem Blog dann eigentlich gut aufgehoben. Eben, und das ist etwas, was ich dann ja wie ein Produkt auch mehrmals, also das finde ich eigentlich einen recht interessanten Ansatz, weil wenn ich sage, ein Artikel ist eigentlich wie ein gutes Produkt, ein Artikel, dann keine Firma bewirbt einmal ihr gutes Produkt, sondern erwähnt es durchaus an geeigneter Stelle mehrmals. Also warum soll ich eigentlich nicht meinen Artikel auch mehrmals erwähnen, solange ich nicht nerve damit, das ist schon klar.
Ja, und solange der Artikel immer noch aktuell ist, weil mir haben schon ein paar Leute gefragt, ey, dein Artikel ist 9 Monate alt. Ich so, ja, und der ist aber immer noch aktuell. Und das hat gerade jemandem geholfen. Warum das jetzt nicht nochmal erwähnen? das ist halt eigentlich legitim. Dafür sind die Dienste ja
das
auch da.
Ne? Sind vielleicht so zwei Tipps, die man mit auf den Weg geben kann. Erstens bin ich ein großer Fan davon, alte Inhalte auch als alt zu kennzeichnen. Also in irgendeiner Form gerade den Google-Besuchern, die direkt auf diese Artikelseite kommen, klarzumachen, Peter Kröner macht das zum Beispiel in seinem Blog und wie ich finde, ziemlich gut. Ja. Da kriegst du dann so einen Kasten über dem Artikel, dieser Artikel ist alt. Es kann sein, dass das, was inhaltlich drinsteht, noch stimmt. Es kann auch sein, dass es mittlerweile veraltet ist. Und das Zweite, was ich immer gut finde, weil ich zu den Leuten gehöre, die dieses mehrfach bewerben, also bei Blab geht's, aber es gibt andere, die dann teilweise dreimal am Tag denselben Artikel bewerben auf Twitter. Und das ist was mich nervt. Und deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man das macht, mach's filterbar. Mach so, dass die Leute, die sagen, oh nee, der preist jetzt zum dritten Mal seinen Blogartikel an, dass du es einfach rausfiltern können und gut. Das ist so, wären so meine zwei Dinge dazu. Aber gerade das mit den alten Inhalten ist gerade, wenn man so Technikblogger oder so Webwerkzeug ist, das glaube ich schon wichtig, weil da veraltet es ja schneller als die Zeitung von gestern.
Ja, das ist eine gute Erwähnung. Wie gesagt, das ist mir bei Peter und glaube ich noch einen aufgefallen. Da kam da so eine rote Box und meinte, ne, könnte eventuell alt sein. Nee, das ist ja schon richtig, weil auch Datum übersieht man ja auch mal gerne und dann beschwert man sich dann hinterher, warum da was nicht stimmt. Nee, das ist ja eine gute Anmerkung.
Und ansonsten kann man nur sagen, ihr habt jetzt dank Vlad unfassbares Grundwissen, wie man mit jedem Blog Millionen schaffen kann.
Aber was mir noch so ein bisschen.
Wir werden diesen Podcast nicht veröffentlichen, sondern das werden jetzt nur wir zwei nutzen, Matthias.
Der Podcast bleibt werbefrei übrigens.
Ja, genau. Ja, nicht ganz. Wir haben
was aber noch sehr, sehr wichtig ist, was ich finde, jetzt, wo wir gerade bei Google Plus waren, ist dieses Reputationsmanagement als Autor, dass man da achten sollte, dass da natürlich jetzt mittlerweile auch in Suchergebnissen, dass man dort auch als Autor erscheint und auch mit Bildchen, dass das als so, sage ich mal, noch wichtiger sein wird in den nächsten Jahren und dass man sich darum kümmern wird und dass man dann vielleicht auch so eine Seite, Unterseite, Autorenunterseite pflegen sollte, auf die man überall von überall verweist, auch wenn man Gastartikel schreibt, so dass man quasi eine Autorenseite, so eine Zentrale hat.
Ein Profil oder was meinst du jetzt?
Genau. Am besten auf eine eigene Webseite, keine Ahnung, mit zum Beispiel bei dir, Matthias Mies als Unterseite und dann, dass du dann halt so quasi die Eckpunkte erwähnst und falls du irgendwo Gastartikel schreibst oder wo auch immer, immer schön auf diese Seite
vielleicht
verlinkst.
Vielleicht ist das nächste und, große soziale Netzwerk, so ein Hosting-Dienst für Autorenprofile.
Ne? Warum nicht?
Muss nur einer bauen. Ich mach's nicht.
Das wäre eine Geschäftsidee. Unglaublich. Nein, aber weil das du erwähnt hast, Matthias, vielleicht sollte man es noch mal etwas offizieller sagen. S9Y Infocamp bleibt werbefrei. Wir haben keinerlei Interesse daran, da jetzt irgendwie Werbung zu schalten, zu verkaufen oder sonst was in der Richtung. Außer jemand möchte gerne 50.000 Euro im Monat für ein tolles Banner investieren, dann darf er das vielleicht. Also.
Das war ein Einknicker.
Ja, aber wie ist das jetzt apropos Werbung bei Podcasts? Ich beschäftige mich eigentlich seit Jahren nicht mehr so mit Podcasts. Gibt es da überhaupt Anbieter, Plattformen, die da was diesbezüglich anbieten?
Kein Schimmer. Du meinst Audio-Werbung im Podcast selbst oder wie?
Genau.
Ja. Ich meine, ich weiß, dass das manche tun, aber ob es gibt irgendwelche Firmen gibt, die das quasi auch verkaufen?
Also was
Keine
es gibt,
Ahnung.
Was man bei zum Beispiel The Big Web Show kennt, Vlad vielleicht, das ist ein englischer Webworker-Podcast, die haben immer so einen Sponsor. Und dann ist so mit so amerikanischem Ton, diese Sendung wird denen präsentiert von irgendeinem Anbieter, da auch immer etwas, was dazu passt. Also ganz hier beispielsweise ist ein Webworker-Podcast und dann wird das gesponsert von Mailchimp. Das ist so ein Newsletter-Anbieter. Ne? Das gibt's, aber dass es da jetzt eine Vermarktung gäbe, dass jemand sagt, wir vermarkten Werbung an Podcasts oder Sponsoring an Podcasts, wüsste ich nicht, ist aber jetzt auch nicht was, womit ich mich täglich befasse, ehrlich gesagt. Weiß auch nicht, ob... Naja, andererseits, ich habe den Eindruck so von was ich über Twitter zum Beispiel mitkriege, dass Podcasts so ein bisschen eine Renaissance haben im Moment. Also es scheint irgendwie scheint jeder zu podcasten im Moment.
Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das war ein Dornröschenschlaf, feststellbar so in den letzten Jahren, wo ich schon gedacht habe, ah, vielleicht nippelt's ab, irgendwie so. Aber mittlerweile merke ich auch immer wieder, starten die Leute Podcasts. Aber für mich persönlich, ich habe am Anfang 2005, habe ich so ein paar Episoden ausgestrahlt. Ich empfand das immer so als so eine sehr schwere Arbeit. Es ist auch so wie bei Screencasts, das ist immer, bis man da ein paar Minuten zusammenbekommt, da hat man eigentlich so 10 Artikel geschrieben. Also ich empfinde das halt immer so sehr zeitraubend und ich bewundere die Leute echt so Hut ab, die irgendwelche Podcasts Podcast-Reihen wie ihr zum Beispiel hier dann so macht. Also ich hätte echt keinen Nerv.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort.
Oh ja.
Jetzt da, genau. Wenn schon um das Thema Bewundern geht und so weiter.
Robert macht jetzt den Nachrichtenteil.
Ja, nein, ich wollte nur das eine jetzt kurz einbinden. Ja, na gut, dann machen wir beides sozusagen vielleicht gleichzeitig. Also das eine ist mal, man möge bitte doch bewundern einerseits den Matthias Mees, sein Werk und damit auch, wem es noch nicht aufgefallen ist, weil er nicht regelmäßig reinschaut, liebe Grüße an den Bauigel. Das kann ich nur sagen. Unser S9Y Infocamp Blog hat ein neues Layout. Dem Matthias hat's gereizt. Er wollte das alte nicht mehr sehen.
Ich wollte gerade sagen, mich hat's nicht gereizt, mich hat das alte genervt.
Okay. Auch eine Möglichkeit.
Mich hat das alte genervt. Garvin hatte vor Monaten schon mal gesagt, dass ihm das alles ein bisschen zu grau ist und dass es auch ganz schön wäre, wenn das farblich ein bisschen zu Serendipity passen würde, was es jetzt tut. Und
was es natürlich eine Ehre ist.
Dann muss man auch sagen, das ursprüngliche Design war eines der ersten responsive Webdesigns, die ich jemals umgesetzt habe und mittlerweile kann Vlad bestimmt auch freudig benicken. Im Web ändert sich ja jeden Tag irgendwas und mittlerweile kann man da ganz neue Sachen machen, gerade so bei Navigationen. Und deswegen musste das mal neu.
Genau. Und schaut es euch einfach an. Ich finde es sehr schön, sehr gelungen, auch auf mobilen Geräten wunderbar zu bedienen. Also, und falls jemand doch noch irgendwas auffällt, bitte meldet euch. Ja. Ansonsten lobt einfach den Matthias bitte in den Kommentaren. Es gibt einen eigenen kleinen Blogbeitrag unter S9Y Infocamp zu dem Thema. Da darf man den Matthias
loben. Ich hoffe ja erstmal, dass uns das jetzt nicht die Feeds kaputt haut und diese Ausgabe nie irgendjemanden erreicht. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile alle kleinen Fehlerchen erwischt.
Ja, du wie hoch so. Und ja, und das zweite ist bewundern sozusagen von Podcastern. Naja, also ich finde es nicht so dramatisch, es macht ja Spaß. Wir sind automatisiert wieder, weil wir im vorigen Jahr beim European Podcast Award mitgemacht haben und da sogar, glaube ich, was waren wir, 3., 4., 5. Platz in Österreich, keine Ahnung. Also für den European Podcast Award sozusagen einer der großen oder größten
europäischen. Ich weiß nur noch, dass unsere Podcast-Mutti Susanne gesagt hat, das sei ganz gut fürs erste Mal, aber als andere war ja auch nicht mehr.
Genau, also nein, von der Mutti nehmen wir das Lob. Aber wir sind ja auch unter Österreich gelaufen, wenn wir hier uns gehostet haben. In Deutschland hätten wir den ersten Platz bekommen. Nein, aber wie auch immer, wir sind automatisch wieder sozusagen im Ranking drinnen. In den Shownotes gibt es einen Link, wer für uns voten möchte, einfach dem Link folgen und dort einfach für uns voten. Oder daneben einfach twittern oder ein Facebook ein Like abgeben. Das ist wenigstens eine nette Werbung für den Podcast. Wer ihn gerne hört. Wer nicht gerne hört, der möchte bitte nur uns mitteilen. Oder gar nicht. Aber er kann es uns natürlich auch mit, wenn es eine Kritik gibt, eine spezielle, dann natürlich sind wir immer gerne natürlich auch für Kommentare gerne zu haben.
So, und wann muss ich jetzt meine blaue Mütze wieder raussuchen?
Ah, okay, das ist das letzte Stichwort. Zu den News am 30. November. Ist wieder der Blue Beanie Day. Wer mich kennt, kennt wahrscheinlich die Geschichte eh schon. Das ist sozusagen eine Geschichte aus Amerika, eines amerikanischen Entwicklers oder eigentlich seiner dortigen Anhänger, die vor ein paar Jahren begonnen haben, am Ende November. der Termin hat sich teilweise immer wieder gewandelt. Jetzt ist der fix 30. November. Setzen Menschen weltweit blaue Mützen auf, um für Standards, Webstandards und Barrierefreiheit im Web einfach zu werben und ein Statement einfach abzugeben.
Und das machen wir dann in den Profilbildern auf Facebook und auf Google Plus und auf Twitter.
Genau.
Und
genau.
Nicht unbedingt auf der Straße, weil da versteht's keiner.
Das kann man, man kann es mit Aktionen verbinden. Also ich werde versuchen, das dieses Jahr ein bisschen zu verbinden, weil ich mir denke, allein die blaue Mütze aufzusetzen, sagt auch noch nicht viel aus. Und es machen teilweise auch Leute mit, die nicht einmal mehr wissen, wofür es eigentlich gut sein soll.
Ja, wie Mitche Guevara-T-Shirts.
Ja, sowas in der Richtung. Also deswegen sage ich, es ist gut, weil es vielleicht manchmal ein bisschen eine Awareness bedeutet, im Sinne von, jemand fragt mich, Robert, warum hast du da eine blaue Mütze auf? Aber ich möchte es einfach gerne da verbinden mit irgendeiner kleinen Aktion. Und das kann auch nur sozusagen irgendwas wirklich Kleines sein. Irgendeinem Dienstanbieter schreiben, warum man noch immer Captchas verwendet. Oder was auch immer, ja. Also es können irgendwelche kleinen Aktionen sein, ein kleiner Blogbeitrag dazu von einem Blogger oder Bloggerin, die noch nie was zu dem Thema Barrierefreiheit geschrieben hat, und wenn sie nur mal sich damit auseinandersetzt, warum sie das alles nicht versteht oder so ähnlich, ja. Also irgendeine Aktion sozusagen über die blaue Mütze tragen wäre natürlich sehr fein, aber ansonsten macht es natürlich auch einfach ein bisschen Spaß, so gegenseitig die blauen Mützen anzuschauen.
Das erreicht
also vielleicht, Spaß darf auch sein.
Das erreicht dann vielleicht auch einfach mal Leute, die sich sonst nicht so damit befassen, die irgendwie den ganzen Tag nur auf Facebook irgendwelche bunten Bildchen liken, und die fragen sich dann vielleicht mal, wieso hat der Länder jetzt noch oben eine blaue Mütze auf von heute auf morgen?
Genau, das hatte ich ein paar. Und wenn man es denen dann erklären kann, dann ist es zumindest mal ein erster Schritt. Mehr kann so eine Aktion auch nicht sein. Also ich will da gar nicht zu viel da hineinlegen, aber es kann eben es ist eine von mehreren Möglichkeiten, hier Awareness zu erzeugen, und nachdem schon ein bisschen Bekanntheit hat, umso besser, ja. Also tut's das, und wer's tut, bitte sich einfach bei mir melden, das wäre sehr fein, weil ich versuche das natürlich dann auch entsprechend zu verlinken und ein bisschen zu dokumentieren.
Bei Robert melden ist mein Stichwort für meinen berühmten Satz. Ich gucke mal, ob ich den mit meiner ramponierten Erkältungsstimme heute zusammenbringe.
Du schaffst das.
Falls ihr es noch nicht gemerkt hat, wir gehen jetzt gleich in die Ausbödelphase, und dann erzählt Vlad nochmal, wie er zu Perun gekommen ist und sowas. Und falls ihr irgendwas zu dieser Ausgabe zu sagen habt, dann tut das doch bitte in den Kommentaren im Infocamp-Blog oder per E-Mail über das Kontaktformular im Blog oder per Twitter an den offiziellen Twitter-Account des S9Y-Infocamps oder an mich per Twitter oder an Robert per Twitter oder auch an Vlad per Twitter, warum nicht? Habe ich was vergessen? Audiokommentare könnte man uns schicken, wenn man partout wollte.
Ja, unbedingt.
Ich warte immer noch auch darauf, dass sich mal eine Podcast-Hörerin zu Wort meldet. Wäre schön. Und ich glaube, jetzt habe ich alles, Robert.
Ja, jetzt fällt mir eigentlich auch nichts ein. Oh ja, wir haben einen Google Plus Account, glaube ich, oder?
Ich gucke da nicht mehr rein, ehrlich gesagt.
Wir hätten einen. Also wenn jemand was da drinnen kommentiert, bitte uns mitteilen.
Also ich gucke alle.
Dann reagieren wir auch darauf. Ich verspreche
es. Ich will das niemandem nehmen, vorschreiben oder schlecht machen. Ich persönlich gucke vielleicht alle 3 Wochen mal in Google Plus, wenn mir langweilig ist. Und dann stelle ich fest, dass ich das meiste schon irgendwo anders gelesen habe. Insofern.
Ja. Damals, wie Seiten oder wie immer das heißt, zu sagen, auf einmal da waren in Google Plus und gesagt, nein, da müssen wir jetzt auch eine anlegen für, ja, wie auch immer. Also wir haben eine, falls jemand da drinnen kommentiert, bitte es uns mitzuteilen.
Ich staune immer noch, dass du für uns immer noch keine Facebook-Fanpage gebaut hast, aber musst du auch nicht, um Gottes Willen.
Na, deswegen mache ich das gleich, ja. Wie auch immer, okay, aber das sind ja schon mal einige Kanäle in der Richtung. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zur wichtigsten Frage des Abends. Warum heißt das Wladimir Simovic eigentlich Perun im Internet?
Ja, das hat eigentlich den Ursprung Ende der 90er, als ich mich damals angefangen habe, im Internet rumzutummeln und in den ersten Foren. Damals war es ja halt Usus, dass jeder Nicknamen hatte. Also da hat der keiner mit seinen Klarnamen, Vornamen oder so sich irgendwo registriert. Und ich glaube, das war damals 97, 98, das nannte sich das Forum, war so ein großes Forum damals, das erste hier im deutschsprachigen Raum, Talkhouse nannte sich. Und da gab es Grundstein dieses Forums war ja Forum zum Spiel Ultima Online. Ich weiß nicht, ob euch beiden das was sagt.
Von Namen her,
das
ist so, noch, aber
sonst, ja. Das ist so das erste bekannte Online-Rollenspiel.
World of Warcraft.
Ja, sowas aber mit viel mehr Charme und viel mehr Witz und viel mehr
alle
sonst überhaupt.
Alle Computerspiele hatten viel mehr Charme.
Ja, früher war es sowieso alles besser, das ist mal klar.
Und, ja, also wie gesagt, das war damals so die treibende Kraft. Dann habe ich mich damals registriert und überlegt, was für einen Spitznamen lege ich mir dann einfach zu. Und habe damals in dem Zeitraum mich auch so viel für Mythologie interessiert und habe dann irgendwie gesehen, dass die, sage ich mal so, die üblichen Namen wie Thor oder Zeus, da so heißen viele Hunde, aber wollte ich mir nicht unbedingt als Spitznamen zulegen. Und dann habe ich mich ja auch in dem derzeit auch mit der slawischen Mythologie beschäftigt. Und so kam ich auf Perun. Perun ist halt einfach, dass er das Gegenstück zu Zeus oder Thor ist halt einfach ein Donnergott, ein altslawischer Donnergott, der halt anstatt mit einem Hammer mit zwei Äxten im Himmel sitzt.
Denen, die sich und jetzt wundern und sich schon die ganze Zeit fragen, du bist, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, Kroate?
Nee, Serbe. Aber eigentlich mittlerweile Deutsch. Ursprünglich Serbe, jetzt Deutscher. Und da habe ich mich halt einfach so mit der Mythologie beschäftigt und fand den halt den Typen einfach witzig, diesen Perun. Und kurioserweise habe ich entdeckt, dass es in Marvel-Universum, also in Marvel-Comics, gibt es ja den Thor. Ist ja eine bekannte Figur. Es gibt aber auch den Perun. Der kommt auch in einigen Episoden vor. Und zwar also mehr so als der russisch angehauchte Bösewicht.
Oh.
Ne? Es gibt da, ich will an diese Ausgabe kommen, wo er halt da in Comic auftaucht. Und ja, so habe ich dann irgendwann mal auch, als ich 2001, 2002 die Webseite registriert habe, ich habe schon vorher um die Jahrtausendwende näher der Ringe-Seite aufgezogen. Die gibt's jetzt noch unter anderem Domain, faszinationtolkien.de ist das. Und da habe ich dann damals so viel Wissen als Hobby-Webdesigner damals gesammelt, als Hobby-Webworker, und habe gedacht, pass mal auf, mach auch eine Webseite zu diesem Thema. Und dann habe ich nach einem Domainnamen gesucht, Perunet war frei, habe ich dann damals genommen, und so hat sich das dann einfach ergeben. Irgendwann mal kannten dich die Leute unter den Spitznamen, da warst du halt nicht irgendwann mal bekannter unter den Spitznamen als unter den eigentlichen Namen. Also mittlerweile ist es ja, mittlerweile bin ich bekannter mit meinem eigentlichen Namen, aber Perun ist einfach geblieben und so heißt auch unsere Firma. Das ist die Perunet Webwork GmbH. Und ja, so hat sich das dann halt ergeben. Und so kommt man, sage ich mal, mehr oder weniger so von Spitznamen zu Firmennamen und von Hobby zum eigentlichen Beruf jetzt mittlerweile.
Und auch da wieder wie vorher bei der Werbung alles organisch gewachsen.
Ja, das wächst. Also ich sag auch irgendwie so wie die Jungfrau zum Kinde. Man hat es halt irgendwie nicht geplant. Als ich damals mich selbstständig gemacht habe, 2004 hauptberuflich, war ja auch mehr oder weniger aus der Not geboren. Ich habe zwar mich damals schon vorher mit Gedanken getragen, deswegen habe ich mich auch nebenberuflich 2003 selbstständig gemacht, aber erst hauptberuflich selbstständig gemacht, als ich dann meinen Arbeitsvertrag ausgelaufen ist. Das kennen viele, die in öffentlichen Dienst arbeiten, dass bei den jungen Leuten gibt es immer so 6 Monate, ein Jahr Vertrag und dann irgendwann mal sagen die, ja, das war's. Und da stand ich da und habe gedacht, na gut, dann mache ich mich selbstständig. Es klappt, wenn es klappt, super, wenn es nicht klappt, dann habe ich versucht, weil ich ja mir da die Devise dazu gelegt habe, lieber sich zu ärgern, dass man irgendetwas getan hat, als sich dann, wenn es zu spät ist, darüber zu ärgern, dass man es nicht getan hat. Das finde ich dann viel schlimmer.
Und ich muss ja noch dazu erwähnen, ich habe es dir schon vorher gesagt, aber dein Blog und das von Robert Basisch waren eigentlich die ersten beiden, die ich wirklich so intensiv gelesen habe. Und du und er quasi war es eigentlich der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, ja, das möchte ich eigentlich auch machen.
Ja, freut mich.
Also das... Und jetzt schaue ich gerade sagen, in meinem eigenen Blog nach, also Perun kommt da sehr oft vor mit Hinweisen.
verlinken sich doch alle gegenseitig, diese Blogger.
Ja, genau.
Genau. Die schieben sich gegenseitig die Links zu. Das muss mal jemand bei Google melden. Genau. Das muss aufhören.
Und mein erster Beitrag mit Perun-Verweis ist vom 16. Mai 2005 mit einem Verweis auf deinen Blogbeitrag. So einen hatte ich über den Commodore C64C.
Ja,
da finden Sie
ja den hatte ich und ich ärgere mich heute noch. Ich könnte in die dickste Tischkante beißen. Das war irgendwann mal Anfang der 90er, 93, 94, habe ich das Teil verkauft, weil ich einen Umzug hatte und von einer kleinen in etwas größere Wohnung, aber auch nicht viel mehr Platz. Und dann habe ich überlegt, ja, alles, was du nicht mehr brauchst, verkaufst. Und dann habe ich das Teil, das Schätzchen für damals 25 Mark verkauft.
Gott, das darf man nicht.
Das ist Frevel. Ich weiß, ich werd in Fegefeuer kommen.
Deswegen. Ich habe meinen VC20 auch verkauft. Das ist ja auch eine Schande. Also. Aber ja, man macht manchmal dumme Dinge. Was soll man tun?
Mein Amiga 500 ist, glaube ich, einfach auseinandergefallen irgendwann. Aber der Matthias Gutjahr, der auch schon mal bei uns zu Gast war, hat seinen neulich ausgebuddelt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und erstmal standesgemäß zerlegt. Wie sich das gehört. Schön auseinandernehmen, die Kiste.
Gut, das ist auch in Ordnung.
Ja. So schwelgt man halt in Erinnerung.
Genau. So, ich schaue mal kurz einmal auf die Uhr und sehe, dass wir jetzt wahrscheinlich auch mit Wegschneiden von ein, zwei Räusperern, Schnaufern von mir und sonstigen Dingen, glaube ich, jetzt über 2 Stunden sind.
Wir machen hier gerade einen Längenrekord.
Ja, also ich weiß nicht genau, was unser längster Podcast ist.
Aber ich habe euch vorgewarnt, Wenn ich mal ins Quatschen komme, bin ich nur zu schwer zu stoppen.
Also meinerseits war es wirklich mehr als interessant, also sich das mal herzugeben. Ich hoffe es unseren Hörern und auch Hörerin, hallo Hörerin, taugt das auch heute auch. Also ich denke mal, wir haben einiges dazugelernt, in vielfältigster Weise. Also kurzweiligst für mich gewesen. Ja, aber ich denke mir, in Anbetracht zu sagen, der Länge müssen wir dann, glaube ich, doch ein bisschen mal Ruhe geben und.
Jetzt bedanken wir uns mal bei Vlad, weil Vlad hat total viele Informationen in diesen Podcast gepackt, den Robert und ich thematisch ansonsten alleine nie gestemmt hätten.
Nie, na.
Auch danke. Ja, ich danke euch für die Einladung. Und wir müssten wirklich, also das meine ich ernst, also ich, das ist jetzt keine Floskel von mir, also wenn es dann darum geht, irgendwie ein WordPress oder Serendipity Podcast zu machen, bin ich dann gerne dabei. Mich würde das auch gerne interessieren, warum es da halt keine Alternative zu WordPress gibt. Also ich habe mich ja letzten paar Wochen auch mal da versucht, irgendwie da zu informieren, aber da gibt's nichts irgendwie, keine Sonne am Horizont.
Also der Trend auf mit den statischen Seitengeneratoren. Sowas wie Octopress und plötzlich gab es an jeder Ecke so einen statischen Seitengenerator, aber irgendwie, da habe ich letztens mal geguckt, das scheint auch alles mehr oder weniger tot zu sein. Die Systeme sind teilweise seit Wochen oder Monaten nicht gepflegt worden. Also das ist irgendwie, das hat sich versandet. Vielleicht nehmen wir das mal als Thema und dann kommt der Blatt nochmal wieder.
Genau, und dann laden wir noch 2, 3 andere ein und wir machen wirklich einmal die größte Infocamp-Runde, die wir jeweils hatten. Aber ich denke, es wäre ein interessantes Thema, sich da ein bisschen da mal reinzuarbeiten.
Weil ich denke, ich vermute mal nur so als Einwurf, das war damals so die Zeit, als ich mich auch recherchiert habe, weil ich gemerkt habe, mit statischen Seiten kommt man nicht weiter und Breitbandanschluss wird immer mehr und mehr. Das war so die Aufbruchstimmung, so Ende 2003, 2004 zumindest hier in Deutschland und Europa. Und ich habe mich da monatelang nach einem System gesucht und da gab es dieses .nuke, PHP-Nuke und diese ganzen Baukastensysteme für Websites. Und das alles war so bäh und pfui. Und wenn du dann in den Quelltext geguckt hast, lieben J, überall Tabellen-Layouts und ganz böser Code. Und dann habe ich WordPress installiert und war fast kurz davor zu heulen, als ich in den Quelltext geguckt habe. Und da waren die Absätze durch Ps und nicht durch 5 BRs zum Beispiel erstellt. Also das war so, ich glaube, WordPress hat so irgendwie so eine bestimmte Lücke erwischt und ich weiß nicht, wann die nächste Lücke dann da ist.
Schauen wir mal.
Ja.
Und ich hoffe mal, dass Serendipity dann bereit ist, da vorzustoßen.
Schauen wir mal.
Ne? Weil mein Kung-Fu-Lehrer hat immer gesagt, bietet sich eine Lücke, stoße vor.
Jetzt weiß ich noch was, auf was ich hinweisen wollte. Und zwar ist der Malte, den wir neulich zu Gast hatten, auf die, wie ich finde, sehr schöne Idee gekommen, dass wir doch mal eine Art Entwicklerkonferenz online machen könnten. Das heißt, das befindet sich noch in der Planung. Deswegen möchten manche Leute vielleicht noch mal gucken, ob sie da sich beteiligen möchten und was beitragen möchten. Gerne auch Leute, glaube ich, die noch nicht aktiv entwickeln, die das aber gerne würden. Das wird in irgendeiner Form auch über eine Mumble-Konferenz laufen und Termin steht, glaube ich, noch nicht fest, zeichnet sich aber ab. Dazu gibt es einen Thread im Serendipity-Forum, da einfach mal reingucken, dann gibt es ein Doodle für den Termin und eine Liste der Themen und da wollen wir so ein bisschen besprechen, wo geht's hin, gerade in Bezug auf Version 2.0. Das müssen wir dann auch nochmal in die Shownotes schmeißen.
Mhm, das machen wir, ja.
Und das wäre also...
Vielleicht kann das auch sozusagen schon so ein erster Schritt zu einem, vielleicht dann auch dann, ich denke mal, das mitschneiden wird nichts sein, aber dann vielleicht einmal zu schauen, ob man daraus vielleicht auch mal einen Podcast machen kann. Da können
wir bestimmt nochmal eine Art Zusammenfassung machen. Schauen wir mal. Ganz wichtig wäre, dass alle, die schon entwickeln und vielleicht im Forum noch nicht gelesen haben, aber jetzt den Podcast hören, nochmal reinschauen und sich eventuell noch eintragen, weil wenn wir da zu dritt hocken, bringt das nicht viel. Das müssen schon ein paar mehr sein.
Mhm. Ja. Wunderbar. Gut, das heißt, ich schließe daraus, dass wir den Vlad sicherlich wieder mal einladen zu uns in den Podcast. Möchte auch von meiner Seite also wirklich ganz herzlichen Dank sagen. Einerseits, dass du überhaupt die Zeit genommen hast und andererseits auch wirklich, dass du da, glaube ich, relativ viel sozusagen aus deinem Erfahrungsschatz uns da so mitgeteilt hast, sehr offen. Und das, ja, also mir hat es sehr Spaß gemacht.
Ich habe auch kein Problem damit. Man muss auch nur den Leser sagen, nur weil es bei mir geklappt hat, die ein oder andere Maßnahme. Das find ich jetzt ganz blöd, wenn die Leute das eins zu eins nachmachen. Ich habe jetzt nicht da jetzt Angst, dass mich irgendjemand nachmacht, um Gottes Willen, sondern weil dann die Frustration dann schnell einkehrt, wenn es bei jemandem nicht klappt. Weil, wie ich schon sagte, jede Webseite, jedes Webprojekt ist anders, wie eine Persönlichkeit. Und das, was bei mir funktioniert, kann bei den anderen total schief laufen. Also das muss man auch immer so, das, was ich erzähle, so als Inspirationsquelle nehmen und nicht irgendwie als eine 1-zu-1-Anleitung. Das ist so der letzte Tipp, den ich so abgebe.
Also ich denke mal, wer es anders versteht, hat eher ein Problem.
Gut, ja. Dann lasst uns das Lagerfeuer langsam auspusten. Ich sage...
Genau, das Zippo haben wir ja vorher schon mal ist gehört.
So. Gut. Ja. Das muss
Gott sei Dank. Sein. Das gehört dazu zum Game. Genau, das hatten
wir schon. Ich sage schon mal Tschüss in die Runde, wobei wir uns gleich nochmal hören, wenn ihr schon längst rausgeschnitten seid. Haha. Und bis zur nächsten Ausgabe, die übrigens relativ bald schon kommen wird. Orakel, Orakel. Auch wieder mit einem Gast und einem hoffentlich spannenden Thema. Und bis dahin, tschüss.
Ja. Tschüss. Gute Nacht, Matthias.
Ja, von mir auch. Herzlichen Dank an euch alle und schönen Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann dieser Podcast auch gehört wird. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.